Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Rüegg, mit dem Tommy Belancic.
Hallo.
Und dem Luca Fontana.
Hallo.
Ja, haben wir wieder mal zusammengefunden in unsere eigenen warmen, wohligen Stube.
So sieht es aus.
In der Remote-Ferne. Ich habe zwar unser Studio mal wieder inspiziert und ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn ich mal wieder dort bin, dann hat es weniger Mikrofon. Das Gefühl, dass wir jemals nicht zurück müssten. Dann müssen wir uns ein Mikrofon teilen.
Ist doch auch schön.
Gut, aber wir sind ja daheim und dort haben wir ganz viele. Und heute, was steht auf der Liste? Wir reden unter anderem über Massenentlassungen in der Tech-Branche. Und zwar bei den Tech-Firmen, aber auch bei Game-Medien. Obwohl, ich glaube, uns beiden ist es so gegangen, oder uns allen ist es so gegangen, beim Recherchieren. Ich glaube, es hat gar nicht mehr aufgehört.
Ich habe nicht mehr gefunden.
Okay. Es ist, ja. Genau, und als nächstes wieder mal Netflix, wo jetzt definitiv das Ende vom Account-Sharing ankündigt. Und ja, Kommentare bei unserer Story, deiner Story dazu, sind schon sehr, sehr lustig gewesen. Muss ich die Piratenhut wieder ausgraben?
Der kommt immer.
Und Jahre. Gar nie aus der Piratenbucht rausgesegelt.
Ja, voilà.
Genau. Apropos Segeln. In meinem Big Screen habe ich einen Film gesehen. Dort, nicht Segeln, aber mit Schiff. Gibt es dort zu tun? Triangle of Sadness. Auch so ein Oscar-Kandidat. Den habe ich gesehen. Den habe ich auch noch
einen guten Laune-Film.
Ja. Hey, meine Frau hat das auch gefragt, so ein Depro-Film. So, nein, das ist offenbar lustig.
Okay.
Und es ist immer so eine Beschreibung, Comedy, Drama, die sind meistens, taugen die schon nicht sehr viel. Es ist meistens schon mehr Drama als Comedy, aber er ist schon auch lustig gewesen. Zu dem mehr. Und dann Athena, oder Mathena, schon im Französischen, du ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie die das aussprechen. Athena vielleicht, ich weiß es nicht. Sagst du wieder nichts. Und dann in der Spielecke haben wir Hi-Fi Rush, wo gestern vorgestellt worden ist und rausgekommen ist, wo der Domi und ich, wir haben ja den Xbox Developers Direct haben wir geschaut. Und dort ist das vorgestellt worden. Und dann, schau jetzt, schon wieder Piraten. Tortuga, A Pirate's Tale, habe ich noch gezockt. Und genau, ganz mit ganz vielen Piraten. Vielleicht kann ich euch dann übrigens, bevor wir anfangen, mal ein Update geben über meinen Bird Buddy. Ich habe wieder mal ein Kickstarter-Projekt, das ich vor 3 Jahren oder so unterstützt habe, ist endlich gekommen. Und das ist so eine Vogelfutterstation, die einfach nur eine Kamera hat.
Ah, dann du hast einen Vogel?
Ja, genau. Nein, aber nicht. Ich habe einfach noch keinen. Eben, habe ich noch keinen Vogel.
Ist noch keiner vorbeikommen.
Aber es hat eine Kamera drin und das macht dann ein Foto, wenn ein Vogel vorbeikommt. Was ich gefunden habe. Das ist geil. Finde ich lustig.
Ah, für den Garten. Shit, jetzt komme ich. Sorry.
Es sieht auch aus wie ein Vogelhäuschen.
Okay, herzig.
Und du kannst es einfach genau irgendwo anstellen. Ich habe ein Upgrade genommen mit Solarpanel. Mhm. Bei dem Wetter bis jetzt ist es nur am Entladen.
Ja, und dann, was machst du dann? Also dann fötelt das den Vogel und dann hast
du... Nichts, das ist alles.
Ah, schön.
Dann hast du Freude. Dann sammelst du Vögel. Und das Erste... Heute bin ich... im Zug sind dann, schau, jetzt ist jemand gekommen und dann schaue ich, das ist ein Lego-Männchen.
Was ist ein Lego-Männchen?
Die Frau hat einfach ein Lego-Männchen angestellt.
Also jetzt extra gemacht? Wenigstens...
Ja, damit weiss ich, dass es funktioniert.
Aber urherzig. Das ist noch so eine romantische Idee.
Da, kannst...
Das sieht hure gut aus. Das ist einfach so ein Lego-Männchen. Das ist eine herzige, romantische Idee. Da kannst du deinem Schatz jeden Tag irgendetwas Lustiges hin tun.
Ja, wenn du schon kannst. Du musst nachher auswählen, welcher Vogel es ist. Und ich habe jetzt den Mystery Visitor.
Ah, sehr gut. Mystery Visitor.
Also, ob ich wüsste, welcher
das ist. Hey, aber im Fall, Phil, du hast noch ganz einen wichtigen Programmpunkt vergessen.
Stimmt, ja.
Ah, ja, natürlich. Gut, sagst du es. Weil es dann so ungewohnt ist. Wir reden natürlich auch wieder über The Last of Us. Dort ist die zweite Folge rausgekommen. Und dort reden wir wiederum am Schluss. Wir machen jetzt nicht auch noch so eine Kurzbesprechung zwischendrin. Die lassen wir weg. Die haben wir letztes Mal eigentlich gemacht, so über unseren ersten Eindruck. Sondern wir machen einfach wieder eine Spoiler-Besprechung am Ende von der Folge. Nach der Spielecke reden wir über die zweite Folge. Genau, aber dann fangen wir doch jetzt an und stürzen uns, in die Entlassungswelle, die Tech-Branche aufrüttelt. Und Tommy, du hast mal den ersten Teil dir vor, zur Brust genommen und ja, dort hat es ja recht, eingeschenkt.
Ja, das ist schon ein bisschen ein Triangle of Sadness, was da passiert ist. wenn nicht noch mehr als Triangle. Ja, ich habe es probiert, so ein bisschen zu strukturieren. Es hat in letzter Zeit sehr viele Entlassungen gegeben in der Tech-Branche und ich habe es probiert, so ein bisschen zu büscheln und würde vorschlagen, wir reden wie über drei Sachen. Zuerst ist, was ist überhaupt passiert oder wie gross ist das Ausmaß von den Entlassungen? Zweitens, wieso ist es passiert? Wieso sind so viele Leute entlassen worden? Und dann schauen wir uns noch ein paar einzelne Fälle an, die ich besonders spannend gefunden habe. Und als ich das ganze Zeug recherchiert habe, ist mir eine Seite aufpoppt auf Google, die ich recht krass finde. Die könnt ihr auch mal daheim anschauen. Die heisst layoffs.fyi, also layoffs.fyi. Und dort kann man ganz genau tracken, wie es um die Entlassungswellen steht in der Tech-Branche im Moment. Okay. Und das ist wirklich erschreckend. Ich habe die Zahlen also ein bisschen gegengecheckt. Ich glaube, die sollten stimmen im Grossen und Ganzen. Und zuoberst auf der Seite gibt es so einen Button, den man auswählen kann, um anzuzeigen, wie viele Leute das letztes Jahr entlassen wurden. Und das sind tatsächlich fast 160'000 Leute in der Tech-Branche, die ihren Job verloren haben. Und dieses Jahr sind es schon fast 60'000. Also das Jahr ist nicht einmal einen Monat alt und wir sind schon fast bei 60'000 Leute, die ihren Job verloren haben. Das finde ich schon recht krass. Dann kannst du auf dieser Seite auch noch schauen, so die Top 10 von der Tech-Unternehmen, die ihre Leute entlassen haben. Das ist eine traurige Top 10, wirklich. Und da gibt es zwei Sachen, die können wir ein bisschen ausklammern oder so mehr oder weniger ausklammern für die Diskussion hier. Das eine ist Twitter, das ist auf Platz 10, die 3700 Leute entlassen, aber das hat vor allem mit dem neuen Inhaber von Twitter zu tun, mit dem Elon Musk, der gefunden hat, hey, da geht alle, wir brauchen euch alle nicht. Und einfach mal, ich weiss nicht, 3700 Leute waren es, die da entlassen wurden. Es hat also weniger mit den Gründen zu tun, die die anderen Unternehmen hatten, sondern es war so wie ein Einzelfall gewesen. Und ein Unternehmen, das noch in der Top 10 ist, das ist Booking.com. Die haben aber nicht in den letzten Monaten Leute entlassen, sondern die haben anfangs Corona-Pandemie Leute entlassen, weil halt niemand mehr in die Hotels gehen wollte, logischerweise. Ja. Aber sonst sind auf dieser Liste alles Unternehmen, die wirklich in den letzten Monaten Zehntausende von Leuten entlassen haben. Und in den Top 3 haben wir auf dem ersten Platz Google mit 12'000 Leuten, die entlassen wurden. Das entspricht ungefähr 6% der ganzen Belegschaft. Das ist ja erst passiert, am 20. Januar. Dann haben wir Meta auf Platz 2 mit 11'000 Leuten, 13% der ganzen Belegschaft. Das ist im November vom letzten Jahr passiert. Wir haben Microsoft mit 10'000 Leuten, 5% der Belegschaft. Das ist schon im Januar passiert. Mhm. Dann haben wir zweimal Amazon mit 10'000 und 8'000 Leuten. Das ist einmal im November und einmal im Januar passiert. Dann haben wir noch Salesforce. Das ist ein Unternehmen, das mir nicht bekannt ist. Die machen vor allem in Amerika so Cloud-Service-Sachen. Habt ihr die gekannt?
Ich habe die gekannt, weil die haben doch haben die Slack oder irgendetwas gekauft. Die
okay.
Weil die haben mit dort noch mega viele, ich, als ich das auch recherchiert habe, ist mir dann nachher der Name wieder auftaucht.
Okay.
Die haben sich die sind mir, genau, vorher habe ich sie auch nicht gekannt, aber die haben, ich schaue es nachher, ich kann schon mal weiter erzählen, ich schaue es schon nach, aber ich meinte, die haben eine von diesen grossen Firmen gekauft.
Ja, das kann sein. So irgendwie so ganz, ganz klein bekannt vorkommen, sie sind schon, aber ich habe es nicht wirklich verortet. Sie
Slack.
Slack ist es, okay.
Für 30 Milliarden.
Krass. Und dafür haben sie 8'000 Leute entlassen, 10% der Belegschaft. Und das ist auch im Januar passiert. Also sehr viel Zeug, das wirklich erst in den letzten Tagen passiert ist. Und dann haben wir noch Cisco und Philips mit 4'000. Und das ist beides letztes Jahr im November und im Oktober passiert. Und apropos Zeit, wenn man sich so ein bisschen wie den zeitlichen Verlauf anschaut, da hat so eine interessante Grafik auf dieser Seite, wo man sich raussuchen kann, probieren, das Balkendiagramm zu beschreiben. Da sieht man nämlich vom ersten Quartal 2020 bis zum ersten Quartal 2023, wenn das die Entlassungen passiert sind. Und wir sehen einen ganz grossen Spike im zweiten Quartal 2020, weil dann halt Corona angefangen hat. Und dort sind halt dann so Unternehmen dabei wie Booking eben, aber auch so Sachen wie Uber oder halt alles, was brauchst, wenn du draußen bist, oder? Die Leute sind halt nicht mehr rausgegangen und dann müssen wir zurückschrauben. Aber sonst hat es eigentlich keine Entlassungen gegeben. Und nachher wirklich während 2020, 2021 praktisch gar keine Entlassungen. Gar nichts. Und dann gibt es einen Spike ab dem zweiten Quartal 2022 und dann eskaliert es komplett. Und jetzt sind wir eben in dieser riesen Entlassungswelle, die man so in der Tech-Branche vorher noch nie gesehen hat. Und spannend ist jetzt eben, wieso ist das passiert? Wieso? Und da bin ich vor allem auf zwei Gründe eigentlich gestossen. Und das erste ist allgemein die wirtschaftliche Lage, die wir jetzt haben. Die ist halt scheiße in vielen Ländern. Wir haben Inflation, dadurch haben die Tech-Unternehmen kleinere Gewinnmargen, es gibt Zinserhöhungen, sie haben Angst vor einer kommenden Rezession. Also die wirtschaftliche Lage ist echt beschissen. Der zweite Grund ist aber, dass sie einfach viel zu viele Leute eingestellt haben während Corona, logischerweise. Jeder war daheim, hat irgendetwas gekauft, was Hardware anbelangt oder hat irgendetwas abonniert und die Tech-Unternehmen haben viel zu viele Leute eingestellt. Und bin ich auf einen interessanten Beitrag von CNBC, ist das, glaube ich, gestossen, wo zeigt, hey, wie viel Prozent das Belegschaft bei den einzelnen Unternehmen zugelegt hat während der Corona-Pandemie. Und das ist wirklich erschreckend teilweise. Apple hat 20% mehr Leute eingestellt, das geht ja noch, finde ich noch so reasonable. Microsoft ist bei 53%, Alphabet, also Google inklusive, ist bei 57% und Meta und Amazon sind bei 94% und 102%.
Ja, die das 100, also einfach verdoppelt, sagst
du? Einfach mal verdoppelt, ja.
Oh, fuck, man.
Okay, in einem Zeitraum von einem Jahr oder so. Also das ist, ich glaube, da musst du kein Wirtschaftsexperte sein, um irgendwie zu wissen, dass es wahrscheinlich nicht nachhaltig ist.
Kommt eine Firma wie Amazon und verdoppelt einfach mal schnell die Belegschaft innerhalb von einem Jahr.
Verdammt krass.
Jesus Christ.
Und
da stellst du auch wirklich einfach jeden ein, hast du das Gefühl.
Ja. Und eben jetzt die Entlassungen, die wir jetzt haben, die Zehntausenden von Leuten, die ihren Job verlieren, das klingt nach viel. Aber eben, wenn man sich überlegt, wie viele Leute eingestellt wurden während Corona, ist die Zahl gleich noch relativ klein. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass die Unternehmen nach der Entlassungswelle grösser werden sie als vor Corona. Also es ist jetzt nicht so, dass alles rückgängig gemacht wird, wo man eingestellt wird, sondern die Unternehmen sind immer noch grösser jetzt, als es vorher waren. Ob man dann mit noch mehr Entlassungsfällen muss rechnen im Verlauf des Jahres, das werden wir dann sehen.
Aber das ist eben eigentlich der Punkt. Das ist ja typische Wirtschaft. Man muss ja immer wachsen. Die Firmen werden immer grösser, oder? Und ich habe eben auch noch Spannung gefunden, weil ich habe auch so nach den Gründen gesucht. Und so ein Stanford-Professor hat da auch noch so spannende, also sie haben das auch analysiert mit so diversen Studien und so. Und jetzt auch bezogen auf das, sagt er, dass viele von den Entlassungen, klar, er hat ein paar explizite genannt, habe ich mir jetzt aber genau nicht aufgeschrieben, wo wirklich einfach, die haben einfach gnadenlos zu viel eingestellt. Völliger Quatsch, oder? Einfach vor allem so auf die Pandemie bezogen, wo klar war, dass es nachher wieder verschwinden wird. Und die tun es natürlich jetzt so kaschieren, weil das sagt ja, sagen die meisten ja auch gar nicht. Sie sagen einfach, die Wirtschaft und so ist schlecht und jetzt müssen wir wieder rausstellen, oder? Also wir sind nicht schuld. Das tun ja auch viele dann solche von sich weisen, oder? Und tut man einerseits, kann man dann sehr viel jetzt kaschieren, wo man einfach so Missmanagement gemacht hat, kann man jetzt einfach sagen, oh, wir müssen Leute entlassen, weil eben, Wirtschaft und so ist kacke. Mhm. Aber er sagt eben auch, dass er so Copycat-Behavior, also einfach mit kopierten Hand. Wenn einfach mega viele Firmen Leute entlassen, dann fragen sich die anderen Firmen, ja scheiße, wenn die alle Leute entlassen, dann müssen wir auch, weil offenbar ist es kacke, so viele Leute zu haben, oder? Und das kann man immer wieder beobachten, offenbar, dass es einfach so eine Kettenwirkung hat. Und es sagt eben auch, der Punkt ist, dass du mit dem gar nicht unbedingt Kosten sparst. Mhm. Weil du musst ja dann Abfindungen zahlen, das Ganze abwickeln, das kostet ja alles Geld. Und dann zahlst du nicht zum Teil noch, eben Arbeitslosengeld und was auch immer und so. Also die ganze Arbeitsmoral sinkt natürlich von den anderen, oder? Weil du, wenn irgendwie 10% von den Leuten rausgestellt wird, dann haben die anderen auch einen Anschiss, weil du weißt ja auch nicht, bist du der Nächste und so. Das heisst, die Produktivität sinkt auch. Und der andere Punkt, was ich auch noch spannend gefunden habe, er sagt, dass es irgendwann musst du dich wieder einstellen.
Ja.
Und das heisst eigentlich, dass du hast sie zu einem tiefen Wert verkauft, weil jetzt verkaufen alle oder ihre Mitarbeiter. Mhm. Und nachher, wenn du wieder einstellen musst, musst du sie wieder zu einem Premium einstellen. Das heisst, du machst dir eigentlich auch nochmal Verlust, oder? Weil jetzt sind es wie die Mitarbeiter von uns wie weniger wert, wenn sie alle einfach entlönt, oder? So schon. Typische Angebot und Nachfrage, oder? Und der Punkt zeigt er eben auch, das Geld ist auch nicht das Problem, weil die Firmen haben ja immer noch viel Geld. Das ist ja so, du hast ja jetzt auch gesagt, sie machen weniger Gewinn, aber die machen immer noch sehr viel Gewinn und haben sehr viel Geld. Oder? Es ist nicht so, dass sie jetzt in der roten Zahlen sind. Und das heisst, sie könnten sich die Leute aber eigentlich immer noch leisten, oder? Und eben, dem seine Variante, weisst du, jetzt war, das ist sicher ein bisschen die sozialistischere, aber halt, statt dass man 10% der Leute rausstellt und dort bei denen 100% vom Geld einspart, sollte man eben gescheiter bei allen 10% einsparen, plus bei den Seniors einfach exponentiell mehr. Dann verteilst du die 10% auf die Gesamtausstellung, was natürlich einfach eine die faire Lösung wäre. Aber natürlich
utopisch. Ja. Utopisch.
Aber habe ich einfach noch interessant gefunden und offenbar ist das schon auch gestützt auf Studien. Also ich habe so news.stanford edu habe ich gelesen. Ich habe auch noch einen spannenden Ansatz gefunden, dass das... Weil sonst hat das irgendwie niemand geschrieben. Und es würde mich jetzt überhaupt nicht wundern. Es sind ja auch nur irgendwie Menschen. Also weißt du, und ich meine, das, was du ja auch angesprochen hast, sie entlohnen ja zum Teil einfach mit wegen einer Prognose, dass es wird runtergehen. Dann entlohnt man jetzt schon mal Leute, oder? Dann finden eben andere vielleicht, ja shit, oder? Eben, ja, die wissen es dann wohl besser, oder müssen wir auch entlohnen.
Dann müssen wir auch so, wenn der das macht. Das sind immer schön die Begründungen Töne. Also ich habe auch ein bisschen mal bei meiner Recherche die Begründungen teils gelesen, die Kommunikation. Das ist einmal, es gab mal einen richtig kalten Rücken drauf, wenn ich ein bisschen also bei Google hat Sundar Pichai gesagt, wir haben eine rigorose Überprüfung aller Produktbereiche vorgenommen, um sicherzustellen, dass unsere Belegschaft mit unseren Prioritäten übereinstimmt. Der Stellenabbau ist das Ergebnis dieser Überprüfung. Punkt.
Was zum das dann sind wir auch so robotermäßig und so, ah. So herzlos.
Gut, aber dafür bei Ubisoft hat einfach gesagt, Deutsch gesagt, schafft besser und verprasset nicht mein Geld. Das hat der so frei übersetzt gesagt.
Aber Ubisoft hat noch niemand entlassen.
Die haben auch Leute entlassen, letztes Jahr.
Aber jetzt ja, nicht.
Ubisoft hat, da, nicht gerade in der, aber Ubisoft hat im Fall auch, weil die sind auch in den Listen drin gewesen.
Okay. Aber jetzt einfach bei dem, jetzt haben sie ja erst diese schlechte Prognose angekündigt und schlechtes Ergebnis für das Quartal, aber jetzt in dieser Runde jetzt haben sie nicht mehr gemacht, ja.
Nein, genau, ich glaube 2000, aber letztes Jahr, fuck, ich weiss es gerade nicht mehr. Ja, aber ich glaube letztes Jahr haben die auch welche entlassen.
Aber ja, auf
jeden Fall. Da bin ich aber nicht 100% sicher, aber ich bin auch... Über die bin ich eben auch gestolpert. Aber komm,
das kann sein. Und das E-Mail, das E-Mail, wo du angesprochen hast, war wirklich unter alles so, wo der CEO von Ubisoft wirklich so im Stil von, ja komm, schaffet besser. The ball is in your court, hat er gesagt. Macht.
Ah! Oh. Das
ist unglaublich.
Oh, unglaublich. Oh, Scheiße. Nein, also da hast du richtig Freude, in so einer Firma zu arbeiten. So
ja, ich glaube, es hat auch Streiks gegeben wegen dem. Es ist wirklich nicht gut angekommen, verständlicherweise.
Ja, also da redet jetzt nur von einer Handvoll, also nur von irgendwie 30 Leuten oder so. Das wären natürlich für ihre, die sind ja mehrere Tausend angestellt, die noch nicht so viel.
Das längt nicht für die Top 10.
Nein.
Ich weiß auch nicht, ob ihr über das gestoßen seid, was ich noch gestoßen bin. Das ist erst gerade gestern rausgekommen, dass gerade Google auch im Hinblick auf zukünftige Umsatzentwicklung jetzt wieder erneut unter Beschuss vom US-Justizministerium steht mit einer neuen Klage.
Okay.
Haben Sie das mitbekommen? Und zwar gibt es eine neue Klageschrift vom US-Justizministerium, wo unter anderem eine Zerschlagung vom Google-Geschäftsbereich ins Visier nimmt oder zum Ziel hat, wo es um die Anzeigentechnologien geht. Also quasi die Abteilung von Google, die Anzeigentechnologien bündelt, die sogenannten Ad-Tags auf Englisch. Und das ist eigentlich auch nichts Neues. Da ist man schon seit 2-3 Jahren ist man dran mit Google am Verhandeln. Was kann man machen, was kann man nicht? Jetzt gehe ich es aber in die nächste heisse Phase. Eben, die Klage steht jetzt wieder auf dem Tisch. Und es geht vor allem um die Ad-Technologie, die quasi wie eine Auktion funktioniert. Das habe ich noch spannend gefunden, wie das funktioniert. Wenn du, also im Wesentlichen geht es darum, dass Anzeigen, die einem auf einer Webpage angezeigt werden, quasi innerhalb von Sekunden versteigert werden, am höchstbietenden. Also wenn du, kennst die Geschichte mit den Cookies, oder? Du bist im Internet, was du machst, was du suchst, was du eingibst, dein Interesse, es wird alles gespeichert und wird alles gesammelt, die Daten. Und dann die Anzeigen, die Werbung auf der Homepage, die sollen ja möglichst dir zugeschnitten sein und dir Werbung anzeigen, die zu dir passt. Und wenn du jetzt auf so eine Homepage gehst und dort eine Anzeige ist, dann wird die eigentlich in dem Moment, wo die Homepage geladen wird,
wird die versteigert an irgendwie vielleicht 5-6 potenzielle Werbende, die wo Werbung machen, die zu dir würde passen, und der Höchstbietende darf dann den Platz haben und dir dann die Werbung ausspielen. Und das ist irgendwie eine Technologie, eine Praxis, wo eben dem US-Justizministerium gefällt, vor allem weil Google dort wirklich auch ein Monopol hat, und es geht halt immer wieder um die Sache mit der Monopolstellung. Google wehrt sich natürlich und sagt, ja, die anderen haben genau auch so Technologien, wir sind bei weitem nicht die Einzigen und so weiter und so fort. Also ein riesen Hickhack. Und ja, weiß auch nicht, ist natürlich der Online, also ich sage mal eben, der Werbemarkt ist natürlich immens. Es ist der Markt von Google, oder? Und auch da, wenn es halt, ja, Gewinn, ich glaube nicht, dass Google jetzt zerschlagen wird oder dass man so Google hat angeboten, ja, dass man die Abteilung, die für das zuständig ist, quasi wie auslagert aus Google in ein separates Unternehmen verlagert. Das wäre dann aber quasi immer noch ein Tochterunternehmen von Google.
Ja,
aber
es bringt genau nichts.
Es bringt genau nichts. Es ist ja immer noch,
das schön,
immer noch ein Alphabet, oder? Also.
Ja. Eben. Man müsste die alle zerschlagen schlussendlich, weil die alle einfach zu viel Macht haben.
Ja, aber genau.
Der Komfort ist halt schön, alles am gleichen Ort zu haben.
Apropos Google, dort war schon eine Spannung im Rahmen von der Entlassungswelle jetzt. Ich glaube, das ist auch in dem das Zitat, das du vorhin erwähnt hast, vom Sundar Pichai, ist, glaube ich, der gleiche Brief, den ich auch gefunden habe. Das war ein öffentlicher Brief, der sogar auf dem Google News Blog drauf ist. Oder? Also es ist nicht nur an die Arbeiter gegangen, Mitarbeitende, sondern an die Öffentlichkeit. Und was ich dort noch spannend gefunden, in diesem Brief zu den Entlassungen ist ein sehr grosser Fokus auf AI gelegt worden. Also es ist immer wieder betont worden, wir schrauben zurückschrauben an gewissen Stellen, aber AI ist unsere Zukunft, dort werden wir Gas geben. Das knüpft so ein bisschen an das, was wir vor 2 Wochen besprochen haben, oder? Wo wir gesagt haben, dass bei Google ein Code Red ist, wegen AI und wegen OpenAI bzw. ChatGPT, wo ja Microsoft Milliarden investiert hat in das. Und das zeigt es nochmal, oder? Das Thema AI bei Google ist sehr, sehr wichtig. Und ja, es hat Entlassungen gegeben, aber sehr wahrscheinlich, wenn du ihre AI-Sparte schaffst, dann wirst du einen ziemlich sicheren Job haben. Mhm. Weil das ist ein Feld, das Google in Zukunft muss besetzen muss, wenn sie weiter bestehen will. Ich glaube, es war recht klar aus diesem Brief. Das habe ich auch noch spannend gefunden, dass man im Rahmen der Entlassungen genau so über die Zukunft redet und gleich noch so ein bisschen Hoffnung macht, dass es besser wird werden in Zukunft. Und spannend war, Microsoft hat im Zug von der Entlassungen haben sie ihre Quartalsergebnisse für das zweite Geschäftsjahr für das zweite Quartal von ihrem Geschäftsjahr veröffentlicht. Und das gibt auch noch mal so ein bisschen Einblick, wieso dass sie all die Leute entlassen haben. Und sie sagen auch, es wird da an gewissen Stellen zurückgeschraubt werden. Und sie betonen auch, AI ist ein Feld, das sie besetzen wollen und das immer wichtiger wird werden. Also auch hier, ja, es hat Entlassungen gegeben, aber AI ist die Zukunft. Was definitiv keine Zukunft ist, ist AR und VR bei Microsoft. Das ist, glaube ich, so gut wie tot. Es ist noch nicht offiziell, aber Gerüchten zufolge sind die Teams in dieser Entlassungswelle quasi, also die gibt es nicht mehr, mehr oder weniger.
So krass. Die HoloLens sind einfach weg, oder?
Genau, also das ist quasi weg. Das PC-Business leidet auch bei Microsoft. Hardware-Umsätze sind runtergegangen, aber auch die Lizenzierungsumsätze, die sie mit PC-Herstellern haben. Was immer noch gut läuft, ist Office, logischerweise, und auch die Cloud- und Server-Services, die sie haben, die steigen immer noch enorm. Xbox ist auch noch spannend, ist ja ein grosser Teil von Microsoft. Die haben auch mit Rückgängen müssen leben, das Quartal. Nämlich bei Hardware waren es -13% und bei Content und Service waren es -12%. Und mit dem sind sie wieder ungefähr auf dem gleichen Umsatzniveau, wie es 2020, 2021 waren. Also sie sind gewachsen während Corona und jetzt sind sie wieder ungefähr auf dem gleichen Niveau wie vorher. Und dort hat es ja recht viele Studios getroffen, also Game Studios von Microsoft. Da weiss man fängt, das ist Coalition, die sind für Gears of War zuständig, Bethesda, die sind an Starfield dran, wo ja das Jahr rauskommen sollte, und vor allem 343 Industries getroffen hat, die für die Halo-Franchise zuständig sind. Und da ist schon noch sehr unklar, welche Auswirkungen das wird haben auf die Game-Entwicklung. Das wird auch noch spannend sein, das mitzuverfolgen. Und was man weiss oder sehr wahrscheinlich weiss, ist, dass es 343 Industries am meisten getroffen hat, bis zum Drittel der ganzen Belegschaft, die dort leider hätte müssen gehen. Und noch apropos, weil wir bei Games sind, wenn die Akquisition von Activision Blizzard durchkommt, wo ja Microsoft auch immer noch dran ist, dann wird Microsoft wieder 10'000 Leute dazugewinnen. Das heisst, die 10'000 Leute, die sie entlassen haben, die werden sozusagen wieder aufgefüllt mit Activision Blizzard. Das habe ich auch einen spannenden Fakt gefunden. Und echt super krass, eben, was so für Mengen an Leuten hin und her geschoben werden eigentlich.
Einfach so,
ja. Ja, und dann der letzte Punkt eben noch hast, wenn man sich das ja eben genau gefragt hat, warum eigentlich Apple niemand entlässt.
Genau. Apple ist bis jetzt einer der wenigen grossen Tech-Unternehmen, die, glaube ich, das letzte Jahr auch gar niemand entlassen hat. Und jetzt in dieser Januarwelle auch niemand. Und bin ich über einen spannenden Artikel vom Wall Street Journal gestossen, wo wie zwei Punkte gebracht haben, die ich sehr einleuchtend gefunden habe. Und einer, wo ich muss sagen, das ist einfach Bullshit. die zwei Punkte, die sehr einleuchtend sind, ich habe am Anfang erwähnt, wie viel das die Unternehmen während Corona eingestellt haben, oder? Und Apple hat ja nur 20% mehr eingestellt. Das heisst, sie waren sehr konservativ gewesen, sie haben nicht übertrieben. Und sie haben sehr darauf geschaut, in welchen Bereich dass sie Leute werden einstellen werden. Und die Leute brauchen sie heute immer noch. Es ist nicht so, dass während dem Corona-Boom nötig war und jetzt nicht mehr. Die Leute bleiben dort, weil sie sie brauchen. Der zweite Punkt ist, Apple stellt nicht viele Leute ein für Geschäftsbereiche, die erst irgendwie in 10 Jahren Umsatz werden generieren. Im Gegensatz zum Beispiel zu Meta, wo ja Unmengen an Geld und personellen Ressourcen verbrennt für ihr ganzes, wie heißt es schon wieder?
Metaverse.
Metaverse, ja genau. Und das macht ja in den nächsten Jahren sicher noch keinen Gewinn und darum haben entsprechend auch viele Leute müssen gehen. Und der dritte Punkt, der eben Bullshit ist, Apple gibt weniger für Mitarbeiter-Benefits aus. Und das konkrete Beispiel haben sie genannt, es gibt keine gratis Früchte und Snacks in den Apple-Gebäuden.
Komm!
Was? Was labert die?
Das ist immer so. So spart man.
Das stimmt nur bei uns.
Aber die ersten zwei Punkte finde ich sehr einleuchtend.
Ja, da glaube ich auch. Ja. Ja. Da bin ich sehr gespannt, weil jetzt haben sie ja die VR, AR, was auch immer verschoben. Das wäre dann auch so ein Bereich, wenn der nicht einschlägt.
Stimmt, ja.
Dann müssten die auch gehen.
Ja.
Dann wird es sicher auch 2-3 sein. Genau, und dann eben, sozusagen Tech-Unternehmen sind ja noch das eine. Und wie so ein Bereich, der einfach jetzt uns auch noch betrifft, weil es Medien und vor allem Games-Medien sind. Dort hat es nämlich auch schon letztes Jahr angefangen, und zwar eigentlich schon im Juli. Also dort sind eben zuerst jetzt bei Game Informer. Die haben ja auch noch ihr Magazin und so, das ist ja auch mehr oder weniger, ich weiß gar nicht, das Magazin bringt es überhaupt noch raus, weil die haben so viele Leute
entlassen.
Und dann im September mit G4, wo sie erst gerade vor einem Jahr, also ein Jahr vorher wieder aufgebaut haben, das ist so ein Game-Network gewesen, wo eben in der, welche Zeit ist das, hat das existiert, in den 2000er einfach. Die dort entlassen, eben 20 bis 30 Leute, die man auch wirklich kaum informiert hat. Dann Future, denen gehört Techradar, Android Central, PC Gamer gehört auch denen. Dort haben sie aber, glaube ich, keine entlassen. Windows Central und Fanbyte, das ist eine Seite. Und alles im Fall bei allen schlussendlich. Fanbyte übrigens gehört Tencent, habe ich auch noch spannend
gefunden. Ah, lustig.
Diverse von diesen Firmen, eben zum Beispiel Future, hat einen erwarteten Profit von 300 Millionen Franken, 48% Steigerung vom Jahr vorher, aber man stellt einfach trotzdem einfach überall mal die Leute auf die Strasse. Eben bei Vice haben sie Leute ausgestellt, Fox hat, das ist denen, wo Polygon und The Verge unter anderem gehört, die haben 7% von der Belegschaft, also 130 Leute ausgestellt. Und bei IGN, dort sind es einfach zweistellig. Und das ist auch, also das war noch letztes Jahr gewesen. Und jetzt die neuesten, die dazukommen, sind von Fandom, also das ist Giant Bomb und GameSpot, die sind von denen übernommen worden. Und vor allem auch erst gerade, also vor ein paar Monaten, sind die von denen gekauft worden. Und dort sind es laut Quellen, nicht offiziell, 40 bis 50 Personen, die entlassen worden sind. Metacritic gehört übrigens auch zu Fandom. Dort ist aber, also ich glaube, die Entlastungen betrifft die nicht. Und dann das aktuellste Beispiel ist dann, glaube ich, auch noch gekommen, am Dienstag, oder? Mit Washington Post.
Ja, genau.
Wo die haben eigentlich wie einen eigenen Blog gehabt, wo nur über Games geschrieben hat, der Launcher. Und dort sind es 20 Entlassungen plus 30 Stellen, die nicht neu besetzt. Also das betrifft ganz Washington Post. 20 Entlassungen und 30 Stellen, die nicht neu besetzt werden. Mhm. Und das ist schon noch krass. Und war wirklich bei praktisch allen sind es immer die gleichen Beispiele mit Gewinnsteigerung, mehr Profit und der CEO, so wie zum Beispiel Fandom, das gehört irgendwie TPG, also so eine Investorfirma, ja. Und wo sich der CEO 80 Millionen ausgezahlt hat letztes Jahr. Und bei IGN, dort der Mutterkonzern, dort der CEO, der hat sich 16 Millionen ausgezahlt. Es sind einfach nicht mehr die gleichen Beispiele, oder? Man kann einfach die Leute, kann man irgendwie ausstellen, dort wird gespart, aber irgendwie bei der Boni und bei den Chefen irgendwie, dort langen es einfach immer noch für Millionen.
Mhm. Ja. Ich finde es so besonders schade bei Washington Post, dass das passiert ist, weil es ist cool, dass eigentlich bei so einem Mainstream, bei so einem Mainstream-Medium, dass sie wirklich wie eine eigene Subseite gemacht haben für ihre Gaming-Coverage, die sie hatten. Und das ist jetzt alles
nicht kennt im Fall. Hast du es kennt?
Ja, ich kennt, weil ich einem folge auf Twitter, der Gene Park, der ist schon ein mega langer Journalist und der finde ich hure cool, dem folge ich auf Twitter und darum habe ich es kennt. Und eben das ganze Projekt war echt cool gewesen. Und es ist einfach nichts mehr da, es gibt es einfach nicht mehr. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Washington Post irgendwann mal würde denken, hey, jetzt entnehmen wir mal unser ganzes Sportressort, das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Das ist jetzt einfach weg.
Aber auch die. Die haben ja auch gute Zahlen gehabt, das kommt dazu.
Die sind umwachsen gewesen,
Die sind das völlig erfolgreich gewesen, mit Millionen von Zugriffen und so. Und haben sich auch wieder gesteigert, aber irgendwie haben einfach völlig unrealistische Steigerungs- oder Entwicklungsvorstellungen gehabt, also vom Management. Ja. Oder? Und eben, da scheint es in vielen Fällen schon einfach Missmanagement zu sein. Ich glaube, in der Tech-Ding sicher zum Teil auch. Und ja, einfach krass, was da wieder gerebelt hat. Und ich meine, für so viele Leute, da wird es nicht einfach wieder einen Job geben, vor allem also gerade in diesen Medienbereichen.
Das ist extrem
gekämpft,
ja. Ja, und in den USA ist ja auch noch sehr schlimm, oder bei all diesen Tech-Firmen hat es ja recht viele Ausländer, die einfach nur in den USA dürfen sein, weil sie einen Job hatten und die sind jetzt alle am Bangen, ob sie in den USA können bleiben, ob sie einen neuen Job finden oder nicht. Das finde ich auch sehr tragisch.
Das ist wirklich krass, ja. Ja, also kommt dann... Gehen wir noch einen Punkt weiter in den News, und zwar um Netflix. Bei denen hat es Entlassungen gegeben, vielleicht schon, aber um das geht es jetzt. Die kommen vielleicht noch, wenn sie das durchbringen. Und was sie nämlich wollen, nämlich das Account-Sharing, wenn sie jetzt unterbinden.
Ja, genau, richtig. Und zwar hat das ein Datum bekommen, noch ein ganz konkretes Datum, aber konkret genug für die News, nämlich März 2023, das geht aus dem Erhöhen. Ja, das ist doch schon. Was haben wir jetzt? 26. Januar, jetzt, wo wir den Podcast am Aufnehmen sind. Also, ja, März 2023, das geht aus einem kürzlich veröffentlichten Brief an die Shareholder. Aus dem geht es raus. Der Brief ist gemacht worden, halt eben zusammen auch mit dem Geschäftsbericht vom, was ist das? Q4, müsste es wahrscheinlich sein, Q4 2022. Ja, und dort sagt Netflix, also Netflix wird ja schon lange mit Account-Sharing aufräumen, dass das aufhört. Account-Sharing, das ist, wenn du dein Passwort mit Menschen außerhalb von deinem eigenen Haushalt teilst, also das, was wir eigentlich alle machen. Das sagt nicht nur einfach, das sagt nicht einfach nur ich, sondern das sagen auch die Netflix-Zahlen selber. Die haben da offenbar eben auch Zugriff auf Zahlen, die sagen, irgendwie 70% von allen Accounts, die sie haben, sind geshared, werden davon betroffen, sind von dem Account-Sharing betroffen. Und das ist für Netflix jahrelang eigentlich etwas total Okayes gewesen, weil Netflix ist ja früher der einzige, der erste Streaming-Dienst überhaupt gewesen. Und je mehr Leute da sich das Zeug geteilt haben und geschaut haben, desto gehypter ist natürlich ihr Service gewesen, ihre Serie. 2017 hat Netflix sogar einen Tweet gemacht, wo gesagt hat, Sharing is caring. Also wirklich aktiv eigentlich die Leute... Also wollen sagen, teilen es ruhig, kein Problem, eure Kollegen, Familie, kein, alle sollen doch können Netflix schauen und die geilsten Serien. Das Problem ist halt, irgendwann mal ist Konkurrenz gekommen, irgendwann mal hat Konkurrenz auch ihre eigenen Streaming-Dienste gehabt, die sind halt allesamt auch nicht so schlecht, haben auch gute Inhalte, vor allem sind sie allesamt viel, viel günstiger als Netflix. Netflix ist der teuerste Streaming-Dienst der Welt und bei uns in der Schweiz sogar nochmal besonders teuer im Verhältnis zu den anderen Streaming-Diensten. Und das hat halt einfach dazu geführt, ja, wenn Konkurrenz da ist, dann wächst es halt nicht mehr so schnell. Eben, Netflix wächst ja immer noch, macht immer noch Gewinn, das ist alles überhaupt kein Problem, halt einfach nicht mehr so viel und nicht mehr so schnell wie vorher. Und das ist den Aktionären und den Netflix-Führern ein verdammter Dorn im Auge und darum ist Account-Sharing seit 2-3 Jahren wirklich nicht mehr so cool. Also jetzt wäre langsam gut, würde man aufhören damit. Zum Glück hat ja Netflix quasi die Situation vorausgesehen und schon von Anfang an in den eigenen AGBs, in den Nutzungsbedingungen drin gehabt, dass man Account-Sharing eigentlich gar nicht machen darf. auch wenn sie es zwar die Leute gesagt hat, sie sollen zurückmachen, aber sie ist eigentlich von Anfang an drin gestanden, man dürfte nicht. Und auf das berufen sie sich jetzt. Jetzt ist man halt plötzlich hochmoralisch und sagt, hey nein, Account-Sharing ist scheiße. Machen das nicht und ja.
Und machen das gerade weltweit?
Sie wollen das, das ist eben noch die grosse Frage. Wir wissen, Netflix hat bis jetzt in diesem Brief einfach mal verlautbart, ab März 2023 soll das nicht möglich sein. Sie haben aber nicht gesagt, ob das weltweit gilt, ob das nur in einzelnen Ländern gilt. Netflix hat schon im Frühjahr 2022 allerdings den Test gemacht in Südamerika, dass man Account-Sharing eben anhand von IP-Adressen, Geräte-ID, Account-Aktivitäten etc. hat können nachweisen oder wollen nachweisen, damit man sieht, welche Accounts sind überhaupt davon betroffen. Und die Lösung von Netflix ist, dass ab März 2023 sollen die, die weiterhin Account-Sharing machen wollen, wenigstens dafür zahlen. Also Account-Sharing wird in dem Sinne nicht per se beendet, sondern das bekommt jetzt halt einen neuen Namen, und zwar Paid-Sharing. Also du zahlst für jeden Mensch außerhalb von deinem Haushalt, der auf deinen Account zugrifft, 3 Euro pro Monat. Damit ist Account-Sharing wenigstens teilweise monetarisiert aus Netflix-Sicht und das hilft natürlich dann wieder einem Umsatzwachstum.
Hast du das Gefühl, ey, ich bin so gespannt, ich würde mich so wundern, wie die Bilanz wird sein, weil extrem. Garantiert sehr viel wird künden, aber ein gewisser Teil macht es sicher, da bin ich, alle sind da sicher gespannt.
Ja. Also Netflix hat auch selber in dem Brief, der Co-CEO, der Greg Peters, hat auch im Interview gesagt, hey, wir sind uns bewusst, dass wir uns unbeliebt machen mit dieser Aktion, dass die Leute ihre Accounts auch zeitweise oder sogar ganz künden werden. Das nehmen wir aber alles in Kauf, weil wir sind davon überzeugt, dass langfristig werden wir mehr davon profitieren. Also das ist die Haltung von Netflix dazu. Ja, wer recht haben wird, werden wir sehen am Schluss. Und ja, auch technisch ist also das ist wirklich, das ist alles, was wir wissen, ist das, was in dem Brief steht. Und der Brief ist sehr, sehr vage gehalten. Auch technisch, wie man sagt zwar, ja, IP-Adresse, Geräte-ID, Account-Aktivitäten, das klingt alles gut. Aber was heisst das konkret, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ist ganz, ganz ein spezifischer Fall, ein Kind von verschiedenen Eltern, wo es, also das Kind, weißt du, ich sage jetzt mal ein 16-, 17-Jähriger oder vielleicht sogar 8, was weiß ich, von verschiedenen Eltern, die halt einfach an zwei verschiedenen Orten lebt, oder? Mal beim Vater, mal bei der Mutter. Er hat seinen Account, wo er halt bei beiden benutzen will. Den Account zahlt er sozusagen, das ist das Kind vom, also zahlt es, Entschuldigung. Ja. Das ist der Account vom Kind. Account-Sharing heisst ja nicht, ich darf meinen Account nicht an verschiedenen Orten benutzen. Das heisst ja nur, ich darf es nicht teilen, oder? Wie geht mir jetzt in so einem Moment vor? Wie wird da Netflix das merken? Ah, das ist gar kein Account-Sharing, das ist einfach jemand, wo seinen Account halt an mehreren Orten benutzt. Wie mache ich es, wenn ich reisen gehe? Wie bin ich im Hotel? Wie bin ich in der Ferien? Wie bin ich? Also es gibt, wieso? Ich habe das Gefühl, es gibt 100 verschiedene Einzel-, ganz spezifische Einzelfälle, wo es schwierig wird.
Es wird doch ein Clusterfuck, Mann. Es wird doch einfach ein Shitshow.
Andere Streaming-Unternehmen ist das kein Thema noch, oder?
Nein. Aber ich glaube, es ist im Moment kein Prophet für sie, zu sagen, wenn Netflix tatsächlich einen Weg findet, der effizient ist und mehr Geld bringt.
Dann geht es huere schnell.
Dann wird das sehr schnell bei allen anderen aus. Das muss nur einer drin.
Ho, the Pirate Life.
Voilà, Pirate's Life. Yo, ho.
Ah, ja, gut. Ja, also da sind wir gespannt. Im März geht das los. Ja, also komm, dann, wir segeln gerade weiter und zwar, wie angekündigt, ins Triangle of Sadness. Das ist eben der Film, den ich mir gegeben habe. Ich weiß gar nicht, wie mir der. Ich hatte den eigentlich auf der Liste gehabt, aber ein Kollege hat mir den empfohlen mit. Es ist mir dann erst nachher wieder in den Sinn gekommen, mit welcher Beschreibung. Aber die lohne ich jetzt da weg, weil sonst, das ist schon ein bisschen ein Spoiler. Aber in dem Moment, wo die eine Szene kam, habe ich gedacht, ah, jetzt weiss ich wieder, was er gesagt hat über den Film. Und um was geht es? Es geht eigentlich vor allem so um ein Model-Bärli, wo du eigentlich nicht ganz sicher bist, ob sie wirklich zusammen sind oder ob sie nur platonisch zusammen sind. Ich habe da gerade ein Video beendet aussehen. Da jetzt. Das weiss ich nicht ganz. Oder ob es einfach nur so ein... sie gegenseitig voneinander profitieren, das sind solche Influencer und so, BMR ist schon wieder auf dem absteigenden Ast und so. Und genau, und dann am Anfang ist es viel gut, da geht es ein bisschen über Beziehung und so, Gleichberechtigung, es sind so eine recht interessante Szenen, wo sie zusammen am Nachtessen sind und es geht um Bezahlung, wo wirklich so ein bisschen, finde ich so, ihr seid beide awkward, aber es ist eine sehr interessante Szene. Und nachher geht es weiter, dann gönnen sie so einen Reis, wie halt Influencer, also gönnen, sie werden eingeladen auf so ein mega Bonzenkreuzfahrtschiff. Und ja, und dort treffen sie auf jede Menge exzentrische Millionäre, unter anderem auch noch der Captain da, gespielt von Woody Harrelson, der irgendwie einfach nie aus seiner Kabine kommt, obwohl sie die ganzen Brüche für irgendwelche Ansprachen und so. Und es artet dann irgendwie immer mehr aus. Also einerseits auf dem Schiff, am Anfang eben, sind alle noch gute Dinge und man ist im Saufen und Party machen und dann ja, kommt es dann einfach zur Katastrophe. Also eben, es ist eigentlich am lustigsten ist es schon, wenn man eigentlich den Trailer auch nicht gesehen hat. Ich habe mich einfach an nichts mehr erinnern vom Trailer. Dann ist es am lustigsten, finde ich. Weil er hat wie so drei Teile, der Film. Oh, ich habe da schon der nächste, der kommt. Er besteht eigentlich wie aus drei Teilen. Das ist dann auch so typisch Part 1, Part 2, was sie einblendet. Hey, ja. Und einfach hure lustig. Vor allem all die Leute sind so weird und es sind hure lustige Unterhaltungen zusammen. Der Captain irgendwie mit seinen, er ist Ami und dann irgendein Passagier ist Russ, aber er ist dann irgendwie der Kommunist und der andere ist mit der Kapitalist und sind hure lustige Gespräche miteinander und versuchen dem anderen noch beizubringen, warum der Kapitalismus besser ist als der Kommunist, obwohl er findet, er ist eher ein Marxist und so. Einfach hure lustig und dann eben in der letzte Teil ist eigentlich fast der witzigste. Ich finde, wenn man den Trailer sieht, dann weiß man schon, wo es hinführt. Und sonst ist es recht lustig. Übrigens, das Ding spielt mit, jetzt habe ich ihren Namen wieder vergessen, aber ich habe sie kennt aus Die Kommissarin.
Oh.
Bekannte deutsche Schauspielerin. Ich weiß es nicht. Meine Frau hat es gerade gewusst gehabt. Und den Namen habe ich dann auch gekannt, aber jetzt habe ich ihn gerade vergessen. Aber die Kommissarin kennen, die kennen sie sicher. Sie kann aber nichts sagen, sie kann nicht reden. Sie hat irgendeine Behinderung. Sie kann nur sagen, in den Wolken.
In den Wolken! In den Wolken!
Das ist lustig. Genau, und der gemacht hat dann übrigens der Ruben Östlund, in den Schweden. Ich habe den nicht gekannt. Und ja, also sehr geil. Eben, wie gesagt, die Beschreibung ist so Drama, Comedy. Ja, also er ist definitiv oft lustig. Eben. Er ist auch so ein bisschen gesellschaftskritisch.
Oft ja. Lustig, das muss ich mir merken.
Ja. Also er ist jetzt nicht irgendwie so ein mega schweres Drama, überhaupt nicht. Er ist wirklich auch lustig. Eben, er ist ein bisschen Gesellschaftskritik, und, aber auch so in einem Stil von einem Monty Python.
Ja, okay.
Und er erinnert in einer Szene vor allem an einen speziellen Monty Python-Film, und jeder weiß dann, welchen, dass ich meine. Du weißt wirklich gerade, welchen, dass ich meine. Das ist grossartig. Nein, wirklich, gebt euch den Triangle of Sadness. Sie spielen auch mega gut, und das Einzige, was ich so, es ist wie so ein Eintöpfchen, der Schluss, also eigentlich nicht dort, wo sich der Schluss hinentwickelt, sondern wirklich so die Schlussszene, finde ich so, nein, das ist einfach, da wäre besser gegangen. Das ist einfach wie so, schnellen Ausgang, da finde ich so, da wäre mehr drin gelegen. Da hättest du jetzt einfach nochmal über das brainstormen, dann hätte man eine bessere Idee gefunden. Das ist einfach so ein bisschen
lazy.
Ja, man kann die Lösung auch so machen, aber das ist einfach ein bisschen billig.
Mm-hmm.
Es wäre einfach noch geiler gegangen. Aber gleich. Und dann der zweite, den ich gesehen habe.
Der Triangle of Sadness, der ist für den besten Oscar, also nominiert. Für den besten Oscar. Er ist nominiert für die Kategorie Beste Film.
Das ist der beste Oscar.
Stimmt auch. Stimmt. Warum korrigiere ich mich eigentlich? Er ist für den besten Oscar nominiert.
Der beste Oscar goes to.
Ja, genau.
Na, geil. Also für den besten Film ist er nominiert?
Ja, beste Film, okay. Unter anderem bestes Original, Drehbuch und beste Regie.
Ja, okay. Ja. Ich habe überlegt, den oder The Menu zu schauen. Und wir haben jetzt mal zuerst den geschaut. Der andere muss ich, glaube ich, allein schauen. Aber sehr, 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 wirklich sehr cool gewesen. Und ja, genau, und der zweite, der glaube ich, noch einmal haben wir einen Podcast mal empfohlen. Athena. Es ist wirklich lustig, ich habe etwas völlig anderes erwartet, weil wenn du das Cover irgendwie anschaust, dann hat es mich eben so einen japanischen Anime oder einfach so eben nicht Anime, aber er hat einfach so den Stil gehabt. Aber es ist etwas völlig anderes. Es ist ein französischer Film, es ist echt so ein Drama, eben. Es geht darum, dass es dreht sich um so drei Brüder, und die erste Szene fängt an mit einem, der aus dem Krieg, glaube ich, zurückkommt, ein Soldat. Und dann sein jüngerer Bruder, der ist in so Krawall zwischen so einer Wohnsiedlung mit der Polizei. Also wirklich, es ist schon völlig ausgeartet. Es ist wirklich eigentlich schon Krieg. Es ist schon am Anfang schon Krieg. Am Anfang bist du nicht sicher, ist das so Postapokalypse, Mad Max-mässig. Und so weit sind sie noch nicht. Es ist wirklich einfach eine Siedlung, weil es ist denen ihre Brüder, der Jüngere, der ist umgekommen und angeblich von Polizisten, halt mit Polizeigewalt. Und eben, weil es vermutlich nicht das erste Mal ist, dann gibt es einfach Aufstände. Und wirklich eine ganze Wohnsiedlung, die sich noch verbarrikadiert und sich einen richtigen Krieg liefert mit der Polizei, weil sie einfach Gerechtigkeit wollen, weil einfach die Polizei sagt, das stimmt nicht, streitet es ab oder sagen, das stimmt. Weißt du, das Video geht natürlich dann davon, oder? Und sie sagen, nein, das sind einfach irgendwelche Nazis, die sich für das Bullen verkleidet haben und so. Und aber was der Film vor allem speziell macht, ist die mega langen Takes. Mhm. Also die, wirklich der erste geht, ich weiß einfach nicht, gefühlt die Viertelstunde, solange es dann nicht
vermutlich. Ich liebe so Sachen.
Hey, ja. Aber im Fall wirklich, ich meine, ich habe ja 1917, oder?
Ja.
Der ist ja wirklich beeindruckend, aber irgendwie der, ich habe den fast noch drüber gefunden, weil die erste, ich weiß nicht, welcher Szene das anfängt, ich glaube mit dem Soldat, der heimkommt, hey, und der wechselt nachher, weißt du, wirklich zwischen Pressekonferenzen, wo es einen Anschlag gibt, folgt es nachher denen, die den Anschlag gemacht haben, wie sie sich kämpfen mit der Polizei, ins Auto rein, ausser dran macht der einen mit dem Dörfer Wheelie, sie gehen wieder raus in die neue Basis, wieder Krieg, alles in einem Stück und wirklich völlig abgefahren und du findest so, ey, wie macht ihr das? Mm-hmm. Und auch so ist wirklich eine straube Szene, eben, wie sie sich noch die Kämpfe liefern mit ihren improvisierten Waffen, so Raketen, die immer auf Bullen ablenden und so.
Hey, aber es ist wirklich lustig, der Trailer, den du jetzt abgespielt hast, die Leute, die zuhören, haben den nicht gesehen, aber der sieht wirklich so postapokalyptisch aus. wenn nicht gesagt hätte, dass es nicht so ist, die wirklich denken, das ist wahrscheinlich irgendwie in der Zukunft.
Ja, krass. Voll straub. Aber es spielt in der heutigen Zeit. Und ich habe nachher auch nachgeschaut. Also offiziell gibt es nicht, aber er ist offenbar schon ein bisschen auch inspiriert von eben Polizeigewalt und die Chile schon, die es gegeben hat. Ja. 2021, einfach die Aufstände. Die Gelbwesten hier in Frankreich.
Ja.
Und ja, also recht straub. Also ist wirklich, das ist ein bisschen härterer Tabak. Aber ich habe es mega spannend gefunden, mega gut gespielt. Und ich habe auf Französisch geschaut, eben, ist schon Netflix, ist eben eine von denen, die Netflix mitfinanziert hat, weil sie auch müssen, weil sie da ihre, wie viel, 20% oder so müssen sich beteiligen. In Frankreich haben sie es ja auch noch ein bisschen hochgehoben, oder? Und ja, wirklich also ein paar Mal recht gestaunt und wirklich völlig etwas anderes erwartet. Und interessant noch, der Regisseur, der Romain Gavra, sage ich jetzt mal, ich habe kurz geschaut, was der gemacht hat. Er hat vor allem Musikvideos gemacht, so von mit M.I.A. und Jay-Z und so.
Aha!
Was vielleicht ja, passt das irgendwie
noch. Das, so die choreografierten langen Takes, die machen die Sinn, oder? Ja, voll.
Absolut. Also im Film, also das beeindruckendste, was ich bis jetzt gesehen habe an diesen langen Takes, war auch Children of Man von Alfonso Cuarón, weil der steht auch auf die langen Takes. Der hat natürlich bei Dings das nachher auf die Spitze getrieben, bei Gravity. Bei Gravity hat er es dann nochmal auf. Aber bei Children of Man habe ich es irgendwie auch einfach am krassesten gefunden, einfach wegen dem Setting. Weil das ist ja dort auch, dort ist ja wirklich ein bisschen Postapokalypse und Kriegszustand. Du siehst auch Panzer, die durch die Szenerie fährt und Gebäude wegbombt und dann. Oder eben Anschläge auf Cafés, wo er zuerst im Kaffee drin ist und dann läuft er raus und dann hinter explodiert es und dann läuft er zurück und du siehst dann die ganze Verwüstung innerhalb vom Kaffee und du denkst also, haben sie das Teil jetzt wirklich gerade voll hart in die Luft gesprengt, oder?
Hey, ich habe das Gefühl, ich habe das gar nicht bemerkt, weil du hast das letzte Mal schon mal gesagt und ich habe irgendwie überhaupt nicht so abgespeichert als einer von diesen Filmen.
Doch, also
es fällt dir eben auch nicht immer auf, oder?
Das stimmt.
Wenn du nicht die Wirkung erzielt es vermutlich trotzdem, aber es fällt dir nicht immer auf, dass es so ein One-Take ist. Und beim Athena, dort weiss ich einfach, irgendeiner hat eben gesagt, wenn wir den Film nicht schauen, wir müssen nur so die Intro-Szene schauen. Und ich habe mir dann überlegt, sorry, du hypest da so ein Intro, was für ein Intro-Bild kann schon so krass sein? Aber eben noch habe ich gemerkt, aha, er meint, der wird die Szene meinen, die 10-minütige.
10-minütige ohne Dings. Ist natürlich die schöne philosophische Frage, ist es so ein One-Take, ist es besser, wenn er auffällt oder nicht? Also ist es quasi, wenn er geil ist um seinen Selbstwillen, weil er halt einfach beeindruckend gemacht ist? Oder
ist ja geil, weil er dich halt wirklich mega immersiv in den Film reinholt, wenn du völlig unbewusst eben. Weil wenn's, es nimmt halt die Immersion, also die Immersion soll ja eigentlich grösser sein durch einen Long Cut, weil es tatsächlich anfühlt, als ob du drinnen wärst. Ein Cut hast du immer im Kopf, das ist etwas Filmisches, ist ein filmisches Werkzeug auch, zum Spannung erhöhen, zum Dramatik beeinflussen und so weiter. Und ein Long Take ist wie so raw, es ist roh, es ist echt, es ist, oder so soll es sich anfühlen.
Ich habe das Gefühl, Children of Man hat es dann, will ich behaupten, richtig gemacht, weil mir es nicht aufgefallen ist. Oder ich weiß es nicht mehr, ich habe das schon so lange nicht mehr gesehen. Mhm. Und der 1917, den schaust du, wenn du es weisst, dann habe ich so bewusst geschaut, dann so. Genau. Oder?
Und du achtest wie nur auf das, oder?
Ja. Darum, also dort habe ich schon das Gefühl, der ja, das ist schwierig zu sagen. Mhm. Also mich hat es nicht rausgerissen einmal. Also weißt du, nicht so, dass du nur noch das Filmische gesehen hast. Weil dann würde es nicht bringen, oder?
Mhm. Völlig.
Wenn du nur noch mal analysieren bist. Ja, jedenfalls der Athena, wie gesagt, auf Netflix könnt ihr den schauen. Dann haben wir noch zwei Games und ich würde sagen, übergebe ich mal dir das Wort, Tommy. Du hast es. Wir haben es beide, glaube ich, gleich weit gespielt.
Ich glaube
es,
ja.
Gestern zum ersten Mal gesehen und dann gefunden.
Das müssen wir gleich
ausprobieren. Wir hast du es gar können spielen? Mir ist es langsam gegangen.
Ich habe eine halbe Stunde müssen warten, bis es kam im Store. Plus minus so. Aber nachher, der Download ist schnell gegangen.
Ich habe noch ein bisschen bastelt. Ich habe dann über den Windows Store dann irgendwie können runterladen.
Ah, aber nicht über die Game Pass App, sondern über den Windows Store. Yeah. Okay. Ein bisschen Umweg. Aber ja, genau, als Kontext. Microsoft hat gestern einen Livestream gehabt, nämlich Xbox Developer Direct. Phil und ich haben angeschaut und kommentiert. Ich habe einen Artikel dazu geschrieben, könnt ihr den Livestream nachschauen, was euch interessiert. Da sind eigentlich vier Games vor allem vorgestellt worden, nämlich was ist es? Redfall haben wir gehabt, Forza Motorsport, The Elder Scrolls Online und Minecraft Legends. Und plötzlich ist da noch ein fünftes Game vorgestellt worden, wo niemand etwas davon gewusst hat. Und das war Hi-Fi Rush gewesen. Und das war so ein bisschen die Überraschung vom Abend gewesen. Und das Geilste war eben, dass sie gesagt haben, hey, das Game ist ab jetzt verfügbar, ihr könnt auf die Xbox gehen, auf den PC gehen und das jetzt sofort runterladen.
Im Game Pass vor allem.
Im Game Pass, genau. Also, wenn du Game Pass hast, gratis Day One natürlich. Recht eine geile Überraschung. Und ich finde es ein perfektes Spiel, um so ankündigen und so rauszulassen, so überraschend. Und was ist das Spiel? Ich finde, optisch erinnert es mich mega an Jet Set Radio, für all die das noch kennen, das alte Dreamcast-Spiel. Das ist so das, wo mir sofort in den Sinn ist gekommen, als ich es gesehen habe. Und um was geht's? Du spielst der Chai, heisst der, glaub's. Das ist so ein Möchtegern-Rockstar, wo sich irgendwie, ich habe den Anfang von der Geschichte ehrlich gesagt ein bisschen verpennt, als ich es anspiele. Aber er wollte sich irgendwie Roboterimplantat machen, oder nicht? So irgendetwas.
Er geht in irgendeiner Firma, wo irgendwie komisches Zeugs macht und genau, ich weiß auch gar nicht, was er wollte dort, aber jedenfalls passiert etwas. Ich habe wirklich kurz weggeschaut. In der nächsten Szene ist er am Boden gelegen, hat sein Disc, sein iPod als Herz gehabt und einen Roboterarm.
Genau, und das
iPod... Das ist wie 5 Sekunden passiert.
iPod im Herz hätte nicht so passieren und wegen dem wird er als Defekt gehandelt, also als defekten Roboter oder was auch immer und wird von anderen Robotern gejagt und du musst gegen die Roboter kämpfen. Und speziell am Spiel ist eben, dass alles rhythmusbasiert ist. Das heisst, du schlägst nicht einfach wahllos auf die Knöpfe drauf, sondern musst im Rhythmus von der Musik die Roboter verprügeln. Und das macht huere Spass. Du hast einen schwachen Angriff, den du auf jeden Beat kannst drücken kannst. Und du hast einen starken Angriff, den du nur auf jeden zweiten Beat kannst drücken kannst. Dann gibt es natürlich jenste Kombinationsmöglichkeiten, die du kannst machen kannst. Und die Animationen, das ist noch speziell vom Charakter, die sind immer auf dem Beat. Das ist immer alles im Rhythmus. Es geht einfach nur darum, wenn das du genau drückst. Also wenn du genau auf den Beat drückst, dann gibt es noch mehr Schaden, dann gibt es noch krassere Kombos, die du kannst machen. Und dann kannst du so in einen Rausch hineinspielen, wenn du wirklich im Rhythmus bist und die Gegnerhorde vermöglichst, das macht wirklich huere Spass. Nebenbei hast du noch so eine Katze, die dich begleitet, so eine Roboterkatze. Und mit der gibt es dann nochmal Spezialangriffe und die hilft dir auch so ein bisschen im Rhythmus finden. Die leuchtet immer neben dir, dass du so ein bisschen im Takt bleibst. Und allgemein die ganze Spielwelt bewegt sich so ein bisschen im Takt. Also alles, was irgendwie beweglich ist, irgendwelche Pumpen oder Bäume im Hintergrund, die bewegen sich alle so im Takt. Und das hilft dir alles so ein bisschen,
oder in dem Flow so drin zu bleiben. Formen, die aber so pressen,
genau.
Wo es immer hat, so Games, wo du ausweichen musst.
Genau, und das Coole ist eben auch in den Cutscenes, oder? Wenn die Cutscenes losgehen, alles, was dort drin passiert, alles grösser ist, auch im Takt von Musik. Also es ist wirklich so ein recht spezielles Konzept, das ich cool finde. Und das ist ein Highscore-basiertes Game. Das heisst, du kannst gegen die Gegnerhorde kämpfen und kannst immer besser werden und besser und besser. Also so ein bisschen Suchtpotenzial sicher da. Und die Musik ist von Nine Inch Nails. Das hat dir ja sehr gefallen, oder, bei der Ankündigung, Phil. Mhm. Aber auch von, was ist da noch? The Prodigy ist da drin. Black Keys,
genau. Am Anfang.
Aber auch extra für das Game komponierte Musik ist auch drin. Also es gibt sicher recht viele coole Tracks, wo man da Roboter kann kaputt machen mit dem. Und ja, der Humor ist mir noch aufgefallen. Das ist vielleicht noch ein Punkt. Das ist sicher nicht, ja, Geschmack von jedem, sage ich jetzt mal, ist so ein bisschen recht, wie beschreibt man das, so ein bisschen cringy irgendwie, aber so ironisch, aber nicht ganz on point irgendwie. Die Dialoge waren so ein bisschen komisch gewesen. Vor allem mit der Katze, die die begleitet, die ist so ein bisschen sehr, die hat sehr eine Attitude, sage ich mal.
Genau, also es ist auf eine Art, es wird jetzt nicht mega edgy sein. Es ist schon ein positives Game, also es hat positive Vibes. Er ist so ein bisschen ein Dödel,
ja, oder genau.
Ein Dummdödel, ein Babyface. Und zum Teil, visuell wirkt es zum Teil auch ein bisschen wie Borderlands. Es hat ja so ein bisschen die Comic-Grafik,
ja,
mit den fetten Rändern. Und also die Comic-Rasterung, also die Pünktchen, weißt du, gewisse Comics kommen dir irgendwie vor, dass das Comic-Panel da, wie der Spider-Man Into the Spider-Verse hat es ja auch jetzt gehabt. Und genau, der Humor ist dann halt das ein bisschen, also, ja, er macht halt einfach immer ein bisschen flapsige Sprüche und so. Und ich habe es jetzt einfach gefunden, es ist noch harmlos.
Also, ja,
es ist nicht so, bei Borderlands, zum Beispiel beim 2, habe ich es wirklich so ein bisschen, das habe ich schon ein bisschen dumm gefunden.
Nein, so schlimm ist es nicht, ja.
Genau, da ist es einfach so, so. Unoffensive.
Ja,
so,
genau. Und eben, wir haben jetzt wahrscheinlich so ein bisschen über eine Stunde gespielt, oder? Bis zum ersten Boss, so plus minus.
Ich habe das Gefühl.
Bin gespannt, wie lange das es mich noch wird packen. Also eben so vom Prinzip her finde ich es mega faszinierend. Kann mir aber vorstellen, dass es mit der Zeit ermüdend wird, immer im Rhythmus zu bleiben. Ich habe mich jetzt schon verwünscht, dass immer dagegen muss ankämpfen, gegen Instinkt, dass einfach so schnell wie möglich Leute vermöbeln. Ja. Du musst die immer so zurückhalten und im Takt bleiben. Darum mal schauen, wie lange das mich noch packt, aber ich werde sicher noch ein Zeitchen weiterspielen.
Ja, ich glaube, mir kommt es darauf an, wie die Levels sind.
Ja.
Weil es ist so ein bisschen plattformenmässig, oder? Du kommst dann rum, dann sammelst du wieder die Zahnrädchen, wo dann kannst du Upgrades kaufen. Und dann heisst, du musst Haufen Kisten kaputt machen und ausweichen. Und dann kommen immer wieder so kleine Arenen, wo dann ein paar Roboter verdreschst. Genau. Also ich habe das Gefühl, ich zocke es vermutlich nicht durch, aber ich finde es, ist egal. Ich finde es mega cool. Metal Hellsinger ist ja eigentlich auch so ein Game, einfach mit geilem Metal. Und da ist es einfach eben so ein bisschen lustig, ein bisschen flapsiger, aber es ist auch witzig und es hat, du bist dann wirklich auch so im Rhythmus so dam, tutsch, bang, weißt du, irgendwie bist du ausweichen, Gumpen, hauen. Weil die gewisse Kombos kannst du dann machen mit so hauen, Pause, hauen, oder? Und dann machst du so einen Uppercut und dann, du kommst schon noch in so einen Flow rein, oder? Dann haust du in die Luft, dann dashst du über, härter Schlag runter, dann noch das Special. Ich muss dir aber sagen, beim ersten Bosskampf, ich habe das Gefühl, ich habe diverse Mal den Rhythmus verloren und ich habe überall S-Rank am Schluss.
Ach, wirklich?
Da habe ich irgendwie ist das komisch gewesen. Weil er hat mich auch getroffen diverse Mal und das war
sehr tolerant. Ich habe definitiv nicht S gehabt, das weiss ich.
Wirklich, in einem habe ich A gehabt und im anderen S. Und das ist sehr, sehr komisch.
Was auch noch lustig ist, zum erwähnen, welches Studio dahinter ist, das ist nämlich Tango Gameworks und das Studio ist vom Resident Evil Schöpfer Shinji Mikami und die sind eigentlich bekannt für Horror-Games wie beispielsweise The Evil Within und darum ist es umso lustiger, kommen die jetzt mit so einem bunten, comic-mäßigen Spiel um die Ecke, wo niemand damit gerechnet hat. Sehr wahrscheinlich ist es, ähnlich wie bei Pentiment und bei Obsidian, ist es wahrscheinlich so ein kleines B-Team gewesen, das dem geschafft hat, wo sich selber verwirklicht hat, wo halt die Idee hatte mit dem taktbasierten Prügelspiel und darum ist das so ein bisschen unter dem Radar geflogen, aber auf jeden Fall sehr, sehr cool.
Ich glaube halt auch, die bei den Xbox Studios, die kommen, glaube ich, finde ich jetzt auch also Freiheiten über, um das zu machen, weil die einfach auch Content brauchen dort,
im
Game Pass.
Das stimmt.
Und auch die Exklusiven. Und dann
die sind wahrscheinlich froh am Haus.
Genau, die Hürden, wenn ich niedergehe, so, mach das. Geil. Können wir noch ein bisschen reinpumpen. Genau, dann das nächste, wo preislich etwas ähnlich, weil das Hi-Fi Rush, das ist, glaube ich, ins Kaufst, etwa 35 Stutz.
Ja, glaube ich.
Und etwa ich glaube fast gleich, oder 25 Stutz, ich glaube, es war gerade eine Aktion, habe ich mir das Tortuga gekauft. Von dem habe ich ehrlich gesagt noch nie etwas gelesen. Ich habe es wirklich gerade beim Release irgendwie gesehen. Ist mir nachher dann Sinn gekommen, ja stimmt, an der Gamescom ist der Trailer irgendwie mal gekommen. Und es ist ein Piratenspiel. Übrigens, ich habe es dann nachher gemerkt, das ist von einem deutschen Studio und, jetzt muss ich schon schauen, Gaming Minds. Und die machen eben auch Port Royal, Railway Empire. Aber die haben so ein bisschen den Stil. Genau, das Piratenspiel, du siehst so Vogelperspektive, du siehst so wirklich super wunderschönen blauen Wasser, so ein bisschen Karibik und so wird es vermutlich sein. Fährst du mit deinem Bötchen rum, kannst andere Bötchen angreifen, dann wechselt es in so einen Taktikmodus und der ist dann rundenbasiert. Das heisst, du steuerst dein Schiffchen so, dass du halt einfach links oder rechts schiessest. Deine Kanonen müssen dann auch wieder nachgeladen werden. Und du versuchst, du kannst dann auswählen, willst du normal schiessen, willst du mit so Shrapnel oder willst du auf die Leute schiessen oder willst du die Segel kaputt machen, damit es praktisch nicht mehr für sie kommen. Zum Besatzung abschiessen musst du eben zuerst die Panzerung wegschiessen. Und je nach Schiff, die haben dann wie verschiedene Schichten. Das heisst, du musst dann möglichst immer vom gleichen Winkel angreifen, oder? Weißt du, weil sie haben dann einfache Schiffe, haben vielleicht vier Schilder sozusagen, also wie so vier Fältchen, oder? Mhm. Und du musst halt, wenn du eines von links und dann von rechts schiessest, dann schiessest du halt nicht das gleiche runter, dann geht es einfach länger und du versuchst natürlich möglichst ein Ding kaputt zu machen und dann kannst du eben Besatzung abschiessen und je weniger Besatzung, desto langsamer sind sie im Nachladen und glaube auch in der Bewegung und so. Und dann kannst du sie aber auch einfach, statt das Schiff kaputt zu schiessen, kannst du sie auch angreifen. Und dann kommt wie so ein kleiner Dialog, wo du dann eigentlich wie einmal aus drei Optionen auswählen, welche Art willst du. Also es ist einfach wie so ein Flavortext, wo es dann eigentlich sagt, wo du einfach Wahrscheinlichkeiten ein bisschen kaschieren. Also es steht dann auch, da, schau, du opferst vier Leute plus vier Motivation, hast aber und hast eine 90% Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff dann durchgeht. Ah, ja. Und dann machst du es einfach so lange, bis idealerweise er keine Leute mehr hat und dann kannst du das Schiff übernehmen nachher. Mhm. Und das Schiff kannst du natürlich nachher verkaufen, du kannst neue Kanonen drauf tun, es gibt diverse Upgrades wie Mörser, es gibt etwa 10, 12 verschiedene Kanonen, die verschiedene Projektile haben, die sind dann besser auf verschiedene Distanzen. Später kannst du dann auch mehrere Kanonen haben, dann kannst du auch auswählen, schiessest du mit der auf Distanz, es gibt Feuerschiffe, die kannst schiessen. Hey, es gibt auch, es täuscht eben auch viel Zeugs. Und das ist eben eigentlich auch das Hauptding, was du eben machst im Game. Du bist wirklich einfach am Umfetzen von Hafen zu Hafen. Dort gehst du wieder Leute anhören, weil die wieder weggestorben sind. Dann kannst du in der Taverne eine Runde ausgehen, dann kommst du wieder neue Leute über. Und dann nimmst du einfach immer all die Aufträge an, die du hast. Du kannst auch noch beim Gouverneur Aufträge annehmen für die jeweiligen Länder. Es hat ja dann Holland und England, Frankreich, Spanien, England, irgendwie so. Und ja, und du solltest aber nicht wie ich am Anfang einfach wahllos dann einfach alle angreifen. Ich glaube, es ist dann so ein bisschen taktisch gescheiter, du versuchst dich mit jemandem anzufreunden, weil dann verkaufen dir die auch bessere Sachen und du hast dann auch beim Verkaufen nicht immer so einen Malus. Und eben, aber schlussendlich die Aufträge sind, weißt, mal begleitest du ein Schiff irgendwo hin, mal begleitest du eine Person irgendwo hin. Aber im Fall, es hat so viele Aufträge, es ist so absurd. Ich habe vermutlich 50 Aufträge in meinem Log, weil ich einfach alles annehme. Du weißt gar nicht eigentlich, was du machen willst. Und im Zweifelsfall bist du irgendwo an einem Hafen und dann klickst du einfach mal das Zeug durch und dann steht da, danke, dass du mir das gebracht hast. Und einfach, wenn du eh keine Übersicht hast.
Gibt es optische Anpassungsmöglichkeiten für dein Schiff oder so?
Ja, genau. Du kannst natürlich, also optisch hast du nicht so viel. Du hast Farben, das ist aber mehr so ein Layer. Dann hast du noch so eine Dekoration, da habe ich aber bis jetzt erst so ein Skelett-Ding. Aber das Game ist auf eine Art wirklich wie so ein basic. Und der Kollege hat eben zuschauen gefunden, das sieht ein langweilig aus. Aber im Fall, ey, da verblotere ich gerade 3 Stunden. Einfach, das ist so das typische Upgrade-Ding, so, ah geil, jetzt noch ein neues Schiff. Ja, und jetzt habe ich das neue Schiff und aus irgendeinem Grund kannst du nicht Kanonen vom einen zum anderen nehmen. Das heisst, ich muss wieder zum einen Hafen fahren, wo man Kanonen verkauft und dann auch beim anderen vielleicht noch bessere Rüstung. Und auch dort kannst du doch noch das Schwert upgraden, damit du besser bist beim Entern. Und das ist viel Zeugs. Hey, und das ist eben dann schon noch geil, wenn du die Duell hast und er hat vielleicht 4 Schiffe. Ich habe immer nur 2. Ich habe nur 2 Schiffe, weil ich keinen Captain finde, weil niemand zu mir will. Ich habe sehr viele Schiffe, kein Captain. Und gestern habe ich irgendwie, wie haben die, am Anfang hast du die Namen noch verstanden, weißt du, so eine Brig, oder? Das habe ich schon mal irgendwie gehört. Und aber mittlerweile, oder Fregatten und so, das habe ich auch schon gehört, aber nachher jetzt mittlerweile Schiffsnamen, ich habe keine Ahnung mehr. Aber sie werden immer verreckter im Fall. Das sind wirklich so, am Anfang hast du Schiff mit, keine Ahnung, 30 Leuten drauf und jetzt habe ich es mit 180 Leuten drauf.
Das ist ein Riesendinger.
Ja, und irgendwie, weißt du, mit eben 2 Kanonen, die du auswählen kannst, also sie entsprechen natürlich irgendwie 16 Kanonen stellvertretend, aber sie sind, auf jeder Seite habe ich jetzt 2, die ich separat kann brauchen, oder? Hey, und dann ballerst du zum Teil Schiff mit einem Schuss einfach weg. Versenkst du gerade. Hure geil. Oder schiessest du einfach mal mit dem, weil es geht ja noch so, für deine Captains, die kannst du leveln, oder? Und dann kannst du neue Skills, wie irgendwie besser enteren oder bessere Zielfähigkeit und x verschiedene Skills, oder? Und beim einen habe ich so einen Spezialschuss genommen, der mich Leute beschädigt und wirklich zum Teil kann ich 150 Leute mit einem Schuss wegmachen. Das Schiff ist einfach leer nachher. Das ist einfach ein Geisterschiff. Und eben, es ist, ich glaube, das kann ich nicht ewig spielen, aber momentan bin ich voll drin in dem, ich muss noch irgendwie ein neues Schiff haben und ich brauche einen neuen Captain, damit ich mehr Schiffe habe, damit ich sie noch besser kaputt machen kann. Und das ist einfach so befriedigend. Da kannst du so reinzoomen und dann siehst du ein schönes, riesiges Schiff. Mein Grösstes ist jetzt das, ich glaube, Carterre oder irgendwie so etwas heisst. Ich habe noch nie gehört, aber es ist ein Monstrum. Ey. Und eben, wenn du die willst bekommen, weil ich habe noch keinen Ort gefunden, um ein Schiff zu kaufen. Ich hole mir die einfach immer, indem ich die Besatzung kaputt schiesse. Aber sie wehren sich ja auch. Darum dort ist es nämlich schon noch so, du musst immer irgendwie annehmen. Und ja, das ist geil. Und eben auch mit der Distanz, und je nach Kanone kannst du sie nur aus irgendwie... Du hast immer bei so einer Wahrscheinlichkeit, wie du triffst, oder? Und musst halt genug nahe sein oder genug weit weg und so. Ich finde es wirklich schlecht witzig. Und dann kannst du auch noch deine eigenen Piratennester ausbauen. Aber es besteht auch nur daraus, dass du einfach wählst, willst du eine Taverne bauen, willst du einen Hafen bauen und dann gibt es da eine Option mehr, wo dann kannst du das Schiff flicken. Darum,
also es ist vor allem so der Upgrade-Loop, wo süchtig macht und wo dich zurückbringt, oder?
Ja, weil der Kampf selber ist ja schon auch taktisch, oder? Weil irgendwie du kannst mir auch eben versuchst mal ein Segel wegzuschiessen, damit du, wenn du weißt, du hast eine weitere Distanz. Oder vielleicht hast du ganz in Nähe, das funktioniert eben auch. Gewisse Kanonen kannst du wirklich vom Feld nebendran, hast eine mega gute Kraftwahrscheinlichkeit. Und wenn er Sättig hat, wo er nur trifft auf 4 Felder Distanz, machst du ihn einfach unbeweglich und dann klebst du ihm einfach am Arsch. Und er kann nichts machen. Und, aber sonst, weißt du, besteht halt das Spiel daraus. Du siehst die Feldli und du gehst einfach mit der Maus über jedes Feldli, um zu schauen, okay, wo stimmt der Winkel? Okay, da will ich die Ecke treffen, das ist nicht gut. Oder du bist dann einfach in einem Absuchen, wo es geht. Und es ist jetzt nicht ultra komplex, aber es sieht mega schön aus. Ich finde es für 25 Stutz, wenn du so Piraten-Games geil findest, wo du eben mit deinem Schiff kannst andere jagen und eben ständig bessere Schiffli und so, dann ist das
apropos
Tortuga.
Piraten-Games. Ja. Das Entwicklerteam vor 2 Wochen, wo Skull & Bones zum 6. Mal verschoben ist worden, hat es wahrscheinlich auch eine Sektflasche aufgemacht und gefeiert.
Das stimmt.
Jetzt sind sie der Markt für sich für wahrscheinlich 1 Jahr.
Ja, das stimmt. Ja, das ist vermutlich das einfach in nicht. Was ist Sander? Third Person oder so? Irgendwie, ja. Skull & Bones.
Also Microtransactions oder so gibt es nicht.
Gar nicht im Fall. Und es ist übrigens auch, das ist ja nur das Detail, aber es lädt so schnell. Du startest das Game, irgendwie 4 Sekunden später bist du schon im Hauptmenü, drückst Load und 10 Sekunden später kannst du schon gamen.
Das ist wichtig.
Das ist irgendwie ich habe gemerkt, es fällt mir richtig auf. Es geht mega schnell. Hm. Und es ist geil. Etwas, was mich ein bisschen stört auch noch, ist, ich habe irgendwie das Gefühl, es skaliert mega schnell. Ich habe plötzlich das Gefühl, du siehst immer so das Ranking sozusagen von den anderen Schiffen. Und jetzt, ich habe das Gefühl, seit ich meine Schiffe upgraded habe, ist das gerade auch explodiert. Es ist immer noch leichter, habe ich das Gefühl, dass ich jetzt die Mörderschiffe habe. Aber das skaliert schon noch schnell. Aber ja. Hey, Tortuga, a Pirate's Tale. Ich meinte, es ist nur im Epic Store. Ich glaube auch nur PC, wenn es mir recht ist. Aber ja. 25 Schutz, ich habe es sehr witzig gefunden. Und genau. Ja, das wäre es von der Spielecke. Dann machen wir für alle, die nichts wissen über The Last of Us, die HBO-Serie, die für die ist jetzt Ende im Gelände. Dann danke schon fürs Zuhören und für alle anderen, die wo der Leser was auch gesehen haben und mit uns wollen, dort ein bisschen diskutieren über die neueste Folge. Ja, die können kurz dranbleiben, dann mache ich da ein kurzes Päuseli und nachher sind wir wieder da mit der Leser was Folge 2. Ja, der Last of Us. Und haben das da direkt am Montag geschaut?
Natürlich, brav. Natürlich.
Sehr verständlich.
die war ein bisschen kürzer gewesen, etwa halb so lang.
Ja,
wie die erste.
Ja, sehr gut.
ich habe es eigentlich noch länger gefunden. Aber gut, wie der Luca kann auch also einen kurzen Abriss geben, was es geht. Das ist nämlich auch relativ kurz, oder?
Ja, wie haben wir es vor der Sendung gesagt? Joel, Tess und Telly durchqueren oder was? Spazieren, oder?
Sind unterwegs.
Irgendwie so. Joel, Tess und Ellie sind unterwegs. Gut, Zusammenfassung. Also, was?
Ja.
Nein.
Aber das stimmt eigentlich.
Es stimmt eigentlich. Aber ich habe es versucht, noch ein bisschen schnell einen neueren Abriss. Wir sind, wie gesagt, Staffel 1, Episode 2. Sie heisst Infected. Die Regie hat geführt den Neil Druckmann. Das ist ja schon der Autor. Domi, du hast es jetzt mal richtig gesagt.
Game Director.
Danke, der Game Director von dem Spiel war. Der hat auch natürlich bei der Serie Finger im Spiel. Bei dieser zweiten Folge jetzt sogar als Regisseur. Runtime, wie gesagt, war 53 Minuten. Nicht mehr die 1 Stunde 20 Minuten von der ersten Folge, aber dort hat ja der Domi jetzt mal erzählt, dass es tatsächlich ja mal geplant war, eigentlich aus dieser ersten Episode 2 zu machen. Mhm. Und sie dann aber gefunden haben, hey, wir können nicht quasi beim Punkt aufhören, wo wir den Zeitsprung haben. Und ich glaube, darum ist wahrscheinlich auch die Episode auch ein bisschen länger, weil das eigentlich wie so zwei Episoden in einem ist. Und ich habe auch geschaut, ein bisschen so von dem, was man bis jetzt weiss, von der nächsten Episode wird Runtime immer etwa dort rum sein, bei diesen 53 okay. Minuten. Wo haben wir die Gruppe am Schluss verlassen von der ersten Episode? Das war ja, dass der Joel und Tess, die sind auf der Suche nach einer Autobatterie, um mit einem Auto können zum Brüder von Joel fahren, wo irgendwo am anderen Arsch von der Welt, man weiss nicht, ob der noch lebt oder nicht, und das passt dem Joel nicht, darum will er dort anfahren und für das braucht man ein Auto und für ein Auto braucht man eine Autobatterie. So ist das halt in der Postapokalypse. Die wachsen nicht an den Bäumen, die sind nicht einfach rum, die muss man halt organisieren. Und irgendwie über Umweg ist man der Marlene über den Weg gelaufen. Marlene ist, so ich es noch im richtigen Kopf habe, hoffentlich die Anführerin quasi wie von einer Zelle von den Fireflies. Fireflies, wir sind ja wie so die Organisation, die gegen die regierende Fedra kämpft, weil die Fedra halt ein bisschen so diktatorisch unterwegs ist und Fireflies ein bisschen so Freedom Fighters sind. Marlene hat in ihren Fingern ein Mädchen, das Ellie heisst, dass sie ist 16 und, das hat man jetzt in der zweiten Episode herausgefunden, sie ist immun gegen Biss von diesen, Clicker, von den Zombies halt. Also von dieser Pilzkrankheit und In einem Fight ist Marlene mehr oder weniger tödlich verwundet worden. Aber sie ist zum Glück im richtigen Moment Joel und der Tess über den Weg gelaufen. Und die zwei sollen jetzt halt mit der Ellie zu einer anderen Zelle von den Fireflies, zu einer anderen Gruppierung von den Fireflies, die Wissenschaftler hat. Und die sollen dann anhand vom Blut von der Ellie ein Gegenmittel entwickeln. Das ist ihre Mission und darum sind die jetzt unterwegs. Das ist die zweite Episode. Die drei sind unterwegs und es passieren allerlei Sachen. Aber bevor das losgeht, haben wir wieder eine Szene, wie so eine Art so einen Prolog vor der eigentlichen Story gehabt, wo, wie schon im ersten Ding, vor den Ereignissen eigentlich spielt, also bevor der Virus ausgebrochen ist. Ich habe die wieder hure geil. Also die habe ich noch krasser gefunden. Als die von der ersten.
Ja. Das ist so ein Flavor, ist eigentlich wie so ein Flavor-Text für das Ganze wieder. Aber ich habe auch gefunden, das ist. Das ist irgendwie geil. Da machen sie wenigstens etwas ein bisschen Eigenes. Oder es spielt irgendwo in Jakarta, glaube ich.
Das ist das, was man im Radio gehört hat, der erste Episode. Da hat man auch kurz gehört, dass es Violent Riots hat gegeben in Jakarta. Und das ist jetzt der Ursprung von dem Ganzen, was wir gesehen haben. Ja.
Genau, und du siehst irgendwie, wie das in Indonesien dort das Ganze. Wie es einfach ausbricht und wie es einen Ich habe das noch cool gefunden mit der Forscherin, die es irgendwie holt und sie muss dann analysieren. Es ist auch wie so typische der Build-up, so Origin-Story-mäßig, oder? Wie man da irgendwie sozusagen. Es ist nicht der Kandidat Zero, aber zumindest jemand vom Ersten, der gebissen worden ist und dann eben ganz viele andere Fabrikarbeiter gebissen haben. Und das ist irgendwie cool gemacht, wie sie dann erzählen, ja, jetzt die andere. Oder genau. Fehlen dann irgendwelche anderen Fabrikarbeiter und er so, ja, irgendwie 18 oder so. Und dann weiss ich, okay, die sind jetzt einfach irgendwo am Wüten.
Und der Vorschlag, was man so machen soll, ist auch sehr untypisch gewesen, oder? Für so, sie sagt einfach, man soll die ganze Stadt zusammenbomben, zerstören, alles kaputt machen, dass sich der Virus bzw. der Pilz nicht verbreitet. Und die Aussage, die habe ich wirklich so. Ich weiß auch nicht, aber es hat mich so getroffen. Es ist so unerwartet gekommen, irgendwie, dass so eine Forscherin, also sie hat das erste Mal gesehen, die Pilzinfektion, und sagt jetzt schon, wir müssen alles kaputt machen hier, sonst werden wir nicht überleben. Und dass sie dann auch noch sagt, dass sie gerne ein bisschen Zeit mit ihrer Familie verbringen will. Sie weiss schon, es ist alles fertig, die Hoffnung ist verloren, die Menschheit hat verloren. Das ist genau das, was ich finde, das hat diese Szene, so wie du sagst, die hat so gut getroffen, weil das ist so ein perfektes Beispiel von Show, Don't Tell. Du hast jetzt mal gesagt, was sie gesagt hat, Bombe die Stadt, aber die Interpretation davon, was es bedeutet und was du schon über den Charakter weißt, von dieser Virologin, die irgendwie 5 Minuten in dieser Serie drin ist, und trotzdem hast du schon, ich weiss, wer die ist, wie die tickt, und die kommt zum Schluss, Bombe die Stadt, alles weg, keine Hoffnung, ich will zu meiner Familie. Das alleine sagt dir schon einfach alles, was du über die Gefahr musst wissen. Du kannst es gar nicht besser auf den Punkt bringen, mit so wenigen Worten so viel zu sagen. Und das lässt dir. Das ist einfach gut. Das ist einfach fucking gut. Plus auch noch Geld
Ich habe einfach nur mit überlegt, es ist auf eine Art cool gemacht gewesen, aber ich habe mich dann einfach auch gefragt, dass sie sich also einig sind, dass da nichts anderes gibt. Sie sagten schon, sie hat das immer so erforscht und so, aber ich meine, sie hat es Leben lang erforscht, aber sie hat ja auch noch nie gesehen, wie ein Mensch das bekommen hat und andere damit ansteckt. Also wir haben da schon ein neues Phänomen. Darum, das für mich ist es eben schon auch wieder so ein bisschen Filmlogik gewesen, wo man kann Dramatik schaffen und wenn es dir nicht auffällt, dann ist es easy, aber ich habe dann wieder gefunden, ja, weißt du, klar, da kann man sagen, ja, Bomben und so, ein geiler Moment und so. Aber eigentlich gleich, ich habe es auch gefunden, es war eigentlich noch cool gemacht gewesen, aber eben, sie sind relativ schnell beim Bomben holen.
Die Verbindung habe ich auch noch geil gefunden, wo sie dann in Boston rumlaufen. Reden sie ja über die Bombenkrater, die in Boston sind. Deli fragt, was ist das? Ist hier eine Bombe eingeschlagen? Mhm. Und Tess sagt dann noch, ja, sie haben ganze Städte verbombt, in Hoffnung, dass sich die Krankheit nicht verbreitet. Bei ein paar Städten hat es geklappt, so wie hier, bei anderen Städten hat es gar nicht geklappt. Darum die Verbindung, dass man da auch noch Kontext hat oder so wie der Ursprung von dem Ganzen in Jakarta.
Ja,
das habe ich super gefunden.
Das finde ich auch, das macht das Gewicht, genau, das gibt ihm auch ein Gewicht, oder? Dann ist es einfach nicht nur noch so draufgepappt.
Ja.
Das finde ich auch. Ein kleines Detail.
Oder? Und das ist
visuell.
Das ist doch auch wieder, das zeigt doch irgendwie auch wieder, wie man etwas wie man das Game, die Vorlage nimmt und dann aber wirklich die Welt drumherum erweitert und weitermacht und erschafft, oder? Das ist etwas, was Zeri bis jetzt verdammt gut macht.
Ich habe eben auch gefunden, die hat jetzt auch mal etwas fürs Auge gezeigt. Die hat jetzt viele Szenen gehabt mit den überwachsenen, zerstörten Hochhäusern.
So
und
schön,
so. Im Hotel, wo so, weißt du, alles geflutet ist und so. Und so fast ein bisschen wie ein Biotop ausgesehen hat. Einfach, da ist auch mal etwas zum Schauen gehabt. Es hat mir jetzt zum Teil fast ein bisschen konstruiert gewirkt, so die Szene. Aber gleich, wenigstens im Vergleich zu den letzten, ist definitiv etwas fürs Auge gehabt. Und ich habe Tess viel besser gefunden. Die ist jetzt irgendwie, ich finde, die ist viel besser als Person jetzt irgendwie übergekommen.
Ja.
Ich habe etwas geschrieben, was ich nicht lesen
kann. Du hast auf dem PC etwas geschrieben, was du nicht lesen
kannst. Nein, ich habe etwas Wort geschrieben.
Ich kann, also wir sind beim Punkt, oder? Wir haben den Prolog gehabt, und nachher sehen wir halt die drei, die jetzt eben unterwegs sind in, was ist das, Boston, oder? Habe ich es richtig im Kopf? Wo sie jetzt... die Stadt, wo sie sind. Sie sind, glaube in Boston, oder? Und dort habe ich gefunden, dort habe ich mega Game-Vibes gehabt von The Last of Us, wo sie am Laufen sind. Eben, wie du sagst, durch die Settings, durch die Ruinen.
Und ich habe mich wirklich wie beim Gamen gefühlt, während mein Auge alles am Anschauen ist, all die Details und so, sind die anderen beiläufig am Reden über ihre Vergangenheit, wo wann bespissen wurde, was ist passiert, wie ist dein Ding. Und das passiert im Game ja genau auch. Die Reden sind die konstant ja am Reden und dir eigentlich am Infos geben über die Charaktere, über die Welt, über was passiert, während du eigentlich einfach von A nach B nach C läufst, zwischendurch dann wieder mal ein bisschen einen Zombie und einen Klicker hast und so weiter. Aber genau das ist eigentlich wie das Game auch. Und ich habe da mega... irgendwie mega die Vibes vom Game gehabt. Also sie laufen und laufen und durchqueren und dann kommt wieder so eine Stelle, wo sie irgendwie durch eine Sache schlüpfen da oder eben, wo er sie quasi... So mega viele References zu den Games, ich habe das mega geil gefunden. So,
Es hat Last of Us. Es hat einen Ort gehabt, was mich ein bisschen rausgenommen hat mit der Game-Nähe. Ich weiß auch nicht, wieso, aber das ist mir so, wow, ist das Game oder ist das TV-Serie? Und zwar ist der Moment gewesen, wo Tess, also sie stehen vor geschlossenen Türen. Und Tess sagt, warte, ich gehe schnell aussen durch, ich tue die Türen auf der anderen Seite auf. Und das ist eins zu eins in den Games, aber auch in den Uncharted Games. Hat es genau so eine Szene gegeben in einem Hotel. Und dann angefangen, wow, ist so irgendwie ein Déjà-vu-mässig, weißt du? Dort hat es mich
rausgenommen. Ich kann nämlich auch sagen, weil ich habe genau gefunden, oh nein, du bist zu gross. Und ich meine, sorry, er und sie haben genau den gleichen Kasten. Also sie sind genau identisch. Aber wieder so game-mäßig, oh nein, ich passe da nicht durch. Das hat mich genau auch.
Das stimmt.
Und das ist...
Das habe ich auch gesagt. Dort, wo er sie dann, weißt du, wo sie sagt, hilf mir schnell auf und er geht an die Wand und sie machen Träumerleiter. Und ich dachte, das habe ich schon etwa 100 Mal gesehen. Das kommt im
aber selbst finde ich weniger schlimm, weil das machst du tatsächlich. Wenn du es einfach einfacher ist, irgendwo drüber gehen. Aber so das typische, oh nein, das ist zu eng für mich. Und wir sind genau gleich gross. Grossartig.
Das stimmt.
Ich habe auch gefunden, eben die Ellie habe ich auch cool gefunden, weil ich schön, weißt du, verspielt immer irgendwo einen dummen Spruch und so. Das habe ich gefunden.
Apropos Ellie, Luca, du hast ja letztes Mal gesehen, dass sie da ein zu krass drauf war. Ellie, hast du sie besser gefunden in dieser Episode jetzt?
Ja, ich habe sie besser gefunden, aber im Fall, ich glaube, es ist, und dafür hat Bella Ramsey, wo sie spielt, eigentlich nichts dafür. Es ist einfach ihr Gesicht, das so derart anders ist, als das, was ich mir gewohnt bin, wo mich wie ein bisschen so, wenn ich Games nicht würde kennen, wäre das null Problem. Ja. Aber weil ich halt so das Bild von ihr im Kopf habe. Und ich meine, der Pedro Pascal sieht fast gleich aus wie der Joel. Und ich sag mal, die Torf da, Schauspieler, die Tess spielt.
Anna Torf.
Anna Torf, genau. Wer Fringe kennt, das ist die von Fringe. Ich habe huere lange während dieser Episode.
Das haben wir dann auch herausgefunden, genau.
Ich habe huere lange während dieser Episode überlegt.
Ich habe es nicht herausgefunden.
Ich kenne sie schon checkt. Wieder irgendwo. Ist von Fringe da. So. Ja. Aber Ellie, sie ist aber, also gerade die Szene im Hotel, wo sie, weißt du, nachher an der Rezeption so spielt und so, wie sie da, das habe ich gefunden, 1:1 Ellie, dort hat sie es huere gut gebracht.
Und das ist schon eine Szene, wo 1:1 in den Games ist vorkommen.
Ja, richtig.
Hey, aber zu dem muss ich auch noch mal etwas sagen. Die typischen Content-Mills von IGN und all diesen Blogs, die tun natürlich jetzt überall immer die Vergleiche ausstellen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ich find lustig, wenn es mal hier und da etwas hat, aber ich finde im Fall, das ist ja das Plumpste, was es gibt. Also das ist das Billigste, was du machen kannst, ist einfach 1:1 Shots nehmen vom Game. Das kostet dich, du musst dir gar nicht mehr ausdenken, du musst nur noch schön konstruieren. Das ist ja nicht irgendwie beeindruckend. Das ist ja keine Leistung. Das ist ja nur irgendwie... Ja,
also meinst du von der Serie oder von...
Ja, es hat wieder so, ich habe so Dings gesehen, wo diverse Szenen sind wirklich 1:1 die hat man reingenommen, weil man kann sie 1:1 machen und hey, cool, schau mal, so jetzt im Game ausgesehen. Aber das ist ja dann nicht, ich finde es dann nicht beeindruckend. Das ist ja witzig, wenn man das mal macht, aber hey, wenn jetzt ständig einfach so Dinge kommen und die Leute finden das irgendwie so... Mega geil! Das ist voll billig. Leute, das ist voll billig. Man kann einfach etwas nehmen, was schon gemacht worden ist, und muss sich nichts mehr dazu ausdenken. Das ist jetzt keine Leistung.
Ja.
Einfach etwas kopieren. Also,
ich finde die Compilations halt blöd. Wo all die Leute, die das zusammenstellen und auf TikTok, Twitter und wo
immer verbreiten. Das ist Content-Mill.
Das nervt mich. Und eigentlich, also die Episode an sich legt ja gar nicht so einen grossen Fokus auf die kleinen Momente. Es geht ja gar nicht um die. Das ist einfach so nice für die Leute, die das Game kennen, die erkennen das dort drin wieder. Aber es ist jetzt nicht so, dass sie alles Gewicht darauf legen, aber wenn man das aus dem Kontext reisst und tausendmal sieht und dann entsteht Diskussion darüber, ja, wieso mache ich überhaupt Verfilmung von dieser Serie?
Ja.
Und dabei, es gibt ja hure viele Sachen, die anders sind, oder? Ja. Und die ganze Hintergrundgeschichte und wie du dort herkommst, finde ich so ein bisschen. Aber klar, eben logisch, dass es IGN und all die anderen Sachen machen und es gibt Klicks, es gibt Views, aber ich finde es ein bisschen nervig.
es triggert mich dann auch. Ja. Aber es müsste ja nicht. Ein bisschen triggert hat mich auch, weil Dialog sonst, eigentlich muss ich zuerst eine gute bringen. Dort, wo sie dann die Tess nachher, glaube ich, die Tür aufmachen, haben ja sie, Ellie und Joel, so die erste Solo-Unterhaltung. Mhm. Die haben richtig gut gefunden. Das ist einfach, die ist lustig gewesen. Man hat sie gerade ein bisschen gespürt. Habe ich für einen kurzen Moment gerade Bock bekommen, das Game zu spielen. Ist mir dann wieder zu denken, wie das Game eigentlich ist, dass das Gameplay sehr veraltet ist. Habe ich keine Lust. Stimmt
gar nicht.
Aber ich habe fast Lust bekommen. Und es hat wirklich viel. Ich habe mir ein paar Mal aufgeschrieben, irgendwie, wo ich lachen musste. Weißt du, irgendwie, wo sie sagt, I have a spare hand. Und er sagt, fuck, was war seine Antwort?
Congratulations. Das heißt, oder so etwas. Habe ich auch nicht gemeint. Ja, aber irgend so einen trockenen
Spruch. Ja, irgendwie so. Ja, gratulieren. Toll.
Weil sie will natürlich eine Waffe. Und er sagt, nein, vergiss dich.
Oder irgendwas mit dem Zirkus, haben sie auch einen guten Spruch gehabt. Es hat wirklich mehrere so gehabt.
Ja, wo hast du das gesehen, dass sie... Ah, ja, genau. Und der hat mal gesagt, dass sie, wenn sie keine Waffe bekommt, schießt sie auch das Sandwich auf Zombies.
Das ist gut gewesen.
Genau, dafür eben ein bisschen plumper dort, wieder so die Sprüche, wo sie Test ihren erklärt, dass sie die Härter sind und wirklich so, we're not the good guys. Weißt, wir sind die Härter und wir sind die Bösen. Ah, das finde ich so, nein, komm, das braucht ihr nicht. Das ist das pure Gegenteil von Tell Don't Show. Also, eben, es ist das. Das ist doch einfach, niemand sagt das. Das willst du nie, wenn du nicht. Du bist die Krassen, die von niemandem Rücksicht nehmen, die können das nicht sagen. Darum, das ist einfach. Aber. Der nächste Punkt bei mir ist. Clicker Time.
Oh ja. Yeah.
Oh yes. Oh, ist der gut. Der hat mir huere gut gefallen. Ja. Das ist ja dort im Museum, oder? Das ist ja so nach dem Museum dort, wo es rauflaufen. Holy shit, ist das gut gemacht gewesen. Auch wieder so eben, sie hören nicht, die Clicker, sie sehen nichts, aber sie hören und wie sie eben müssen ruhig und still sind, wie die auch die Stimmung kippt, wo sie zuerst so hoffnungsvoll reingehen, es ist wahrscheinlich schon vorbei, wir können jetzt da einfach durch, aber sind wir vorsichtig. Und dann entdecken sie die Leichen, relativ frische und oh shit, die sind wahrscheinlich noch da rein. Und plötzlich die Stimmung kippt. Und ich glaube, jemand, der Games jetzt nicht kennt und nicht weiss, was auf ihn zukommt, und eben Clicker, wo und so, wie die aussehen, wie die sind, ich glaube, das ist schon mega Suspense in dem Moment. So, oh shit, okay, jetzt werden sie verdammt ernst. Das heisst, jetzt haben sie wirklich Schiss. Und das überträgt sich mega gut. Dort wird auch noch, gerade in dieser Szene, mega spannend. Ich glaube, das ist ein neues Konzept. Das kenne ich nicht aus den Games. Oder es ist mir nicht mehr bekannt gewesen, dass die Zombie, die, weil es halt ein Pilz ist, oder, wo sich verbreitet, dass sie wie so untereinander auch, ja, nicht schwarmintelligenzmäßig, aber doch irgendwie verbunden sind. Und wenn du irgendwo am Ort X auf so eine Spore laufst, dass du irgendwie wie eine ganze Armada am anderen Ende von der Stadt alarmierst und die dann dich attackieren, das macht die Bedrohung gerade noch mal krasser, finde ich.
Voll.
Ich habe mich auch gefragt, ob im Game eigentlich die... Es ist definitiv nicht so, dass immer einen alarmierst und gerade alle sind. Die hören sich. Ich habe es mir wirklich auch nicht mehr gewusst. Irgendwie,
die Mechanik ist wirklich für die Serie entwickelt worden. Und ich habe den Podcast natürlich wieder gelost mit dem Troy Baker, Mason und dem Druckmann. Und dort haben sie gesagt, es basiert wirklich auf Wissenschaft, weil Pilze im Wald haben teilweise wirklich ein mega langes Netzwerk, wo sie miteinander kommunizieren können. Und wenn du an einem Pilz ankommst, an einer Stelle vom Wald, kann das der Pilz an einer anderen Stelle wissen. Und witzig. Den Wissenschaftler nennen so «The Wood Wide Web» bei diesen Pilzen. Und darum, das macht das Ganze nochmal so ein bisschen mehr grounded, oder weißt, noch so ein bisschen mehr in Wissenschaft. Und es klingt ein bisschen komisch, oder wenn du sagst, ja, Du stehst irgendwo drauf und irgendwo anders spüren sie sich. Aber es ist tatsächlich so. Und wie es der Luca sagt, das macht es viel bedrohlicher. Du musst noch viel mehr aufpassen. Nicht einmal, nicht nur, dass du leislich bist, sondern wo du hergeschaut bist. Jeder Schritt, den du machst, kann dich einfach töten, sozusagen. Und wenn sie einen dritten Teil machen, bin ich mir sicher, die Mechanik werden sie ins Spiel integrieren. Und es ist einfach zu gut.
Ich habe den ganzen Build-up habe ich huere geil gefunden. Bevor der Clicker siehst, hätte ich es timingmäßig besser gefunden, wo sie irgendetwas abrühren und du zeigst, sie filmen solche Necken hinterher. Dort finde ich, hätte es das Klickergeräusch hören müssen. Ich habe das Gefühl, das wäre das perfekte
Timing. Also, wo Technik gestürzt ist, oder was?
Nein, wo sie irgendwie in dem Zimmer drin sind und dann machen sie irgendwie Lärm. Aha. Und dann hören sie langsam etwas und du hörst wieder etwas und du siehst etwas und erst dann kommt das Klickergeräusch. Und ich finde, sie hätten sollen den Lärm machen, überschauen, kurz ruhig und dann hörst du plötzlich so hätte das Gefühl, es wäre geiler gewesen. Hey, ich weiss nicht, was mit diesen Klickern ist. Ich habe die, sobald ich es gesehen habe, habe ich gefunden, ich weiß auch nicht, die sind einfach, ich habe die überhaupt nicht gefühlt.
Was?
Ich habe die so, ich habe gefunden, die wie so arme Drogenabhängige ausgesehen. Also ich habe fast kein Mitleid gehabt mit denen. Ich habe einfach gefunden, ich habe die überhaupt nicht gefürchtet gefunden. Was? Die sind so dünne Ärmel gehabt irgendwie. Und,
ja, sie und, sind immer noch Menschen.
Ja, ich weiß. Und ist es offenbar zu wenig? Ich weiß es nicht. weil im Game ist ja das.
Sind auf Pilz.
Ich finde, das Stressigste im Game sind eigentlich die Klicker. Mhm. Und ich habe mich auch wieder gefragt, dort ist halt, du musst da den Analogstick bedienen. Und das ist immer so wirklich so der Stress, wirklich so ganz fein. Spüren, damit du wirklich langsam laufst, oder? Und da bin ich halt nur der Zuschauer, oder? Und du weißt ja, wie die Game-Mechanik sozusagen funktioniert.
Aber ich habe gefunden, sie haben den Stress vom Gameplay hure gut übersetzt, habe ich gefunden. Vor allem die eine Szene, wo der Joel der Revolver am Nachladen ist und der Stress ja, hat...
super gemacht alles.
Der Stress
ich habe es einfach nicht gefunden.
Ich war wirklich, ja. Wie sei es, so on the edge of my seat gewesen, wirklich. Obwohl ich wusste, er wird überleben und Tess wird sterben und Ellie wird überleben. Aber trotzdem war ich so, fuck, als wäre ich selber am Spielen gewesen, hat sich irgendwie ja. angefühlt.
Es war super gemacht gewesen, ich weiß auch nicht, ich habe es einfach nicht... Ja, aber.
Ich bin voll beim Domi, die ist hure krass. Und auch die Mimik von Pedro Pascal, wenn er,
ja.
wo er nachher plötzlich das Klicken wie so gerade hinter sich hört ja. und dann so das Gesicht so.
Okay. Die Ernsthaftigkeit, die also, er ausstrahlt. Also. Und das erste Mal, wo die, Ellie ein Geräusch macht, noch unten in der Lobby, das habe ich auch gestern ein Zitat gefunden, sagt er: We're gonna be silent, not quiet, but quiet. Silent. Genau, so, ja. so wirklich
biss still. Es war so gut gewesen, wirklich, bis ich es gesehen habe. Und ich hatte eben, das ist wie oft, oder, wenn man es sieht, funktioniert auch nicht bei allen. Die Bewegungen übrigens, ich habe gelesen, ist genau der gleiche, was auch beim Game
das gemacht ich auch gelesen, ja. lustig. Ja.
Ha, so geil.
Es macht sieht Sinn. Wirklich auch gleich
aus, ja, mega.
Aber
ja.
Ich
hey, lustig habe ich noch gefunden, wo sie über die Autobahn laufen, hat ja Ellie schon so wie nachher gefragt, hey, das ist ja gar nicht so schlimm. Aber ich habe gehört, es gibt Infected, die keinen Kopf mehr haben und nichts sehen, sondern nur hören. Oder das haben wir auch gesehen. Was Deli aber auch gesagt hat, sie hat gesagt, es gibt Infected, die fett sind und mit Sachen nach dir schmeißen und Sporen explodieren. Oder? Das heisst, sie spielt auf die Bloater an und die haben wir ja schon in den Trailer gesehen. Das heisst, die werden sicher noch kommen, die Staffeln. Was mich aber dort erstaunt hat, dass sie Sporen erwähnt hat, weil wir wissen ja, in diesem Universum von Serie gibt es keine Sporen. Also die Pilze verbreiten sich nicht durch Sporen, sondern durch andere Mittel. Und dann frage ich mich, ob es gleich noch irgendwie zurückkommt, die Sporenmechanik, oder zumindest bei den Bloater, ob das eine Rolle wird spielen. Weil der Craig Mazin hat auch schon angedeutet, dass eventuell, falls es weitergehen mit der zweiten Staffel, dass sie das Konzept der Sporen vielleicht nochmal anschauen und schauen, ob man das vielleicht gleich noch irgendwie könnte integrieren könnte. Das fand ich auch spannend gefunden.
Aber ich finde das eben, das ist doch so ein, ich finde das so ein Detail, ist doch irgendwie, ich habe, weißt, jetzt, wenn mir gar niemand etwas würde sagen davon, mir wäre nicht einmal aufgefallen, dass es ein Unterschied ist, weil es ist wie so, es sind Pilz-Zombies und stecken sich an. Das ist die Story. Also,
du spissen sozusagen, im Moment noch.
Das Technische ist wie so, die Unterschiede, das ist doch so
Potato. Ich weiß nicht, ich habe es so mega ikonisch gefunden, die Sporen und die Szenen mit den Gasmasken. Ja. Und ihr im Game haben sie ja herausgefunden oder Beweis gehabt, dass Ellie wirklich immun ist, weil sie Sporen eingeatmet hat. Und das haben sie jetzt nicht können machen in der Serie.
Ah, jetzt haben sie es mit dem Beissen gemacht.
Genau, darum haben sie müssen beissen in dieser Szene.
Ah, das stimmt, ja.
Stimmt, jetzt wo du das sagst, stimmt, das macht jetzt absolut... Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher gewesen, ob es im Game an dieser Stelle auch nochmal bissen wird, aber jetzt wo du das sagst, macht völlig Sinn, dass man wie nochmal den Beweis bekommt. Und dann sagt sie es auch noch so, schaut sie so ihrem Mann und so, oh really?
Genau.
So, zweimal.
Immerhin bin ich und nicht dir, ja.
Es hat sich auch herausgestellt, dass sie nicht die Einzige war, die gebissen worden ist.
Genau.
Ja, weil ich eben Test, die hat sie auch noch verwünscht. Und das ist dann eigentlich schon die letzte Szene, wo... Die habe ich auch gut gefunden, irgendwie gut... gespielt, wie es irgendwie der Joel findet, so, fuck, nein, das gehen wir einfach wieder und es ist einfach eine scheisse Situation und sie findet, nein, schau jetzt, irgendwie muss man gleich Hoffnung haben, oder, dass es irgendwie vielleicht irgendwie doch noch irgendwie ein Gegenmittel oder so etwas gibt und dann ja, für sie gibt es auch mal keins mehr.
Du.
Und hey, ich habe wirklich nur eben genau die letzte Szene, die habe ich weiß auch nicht, der mich Kuss. Hat die mega gestört. Das ist einfach, ich habe das echt, mich nervt das Zeug, das keinen Sinn macht.
Es macht aber Sinn.
Es geht aber darum, sie, Nein, gut, eben, ich finde eben nicht. Sie ist jedenfalls besser, die Zombies kommen, sie will das Feuer anzünden, um das Benzin am Boden entzünden und dann weicht sie so zurück. Und der andere gibt ihr irgendwie so einen Pilz-Zungenkuss und sie findet auch so, easy Mann, ich muss schon sterben, sterbe ich doch auf die beschissenigste Art, die es gibt, statt einfach weglaufen. Weil, was gibt es für einen Grund, warum sie einfach dort bleibt und findet so, ja ey, das tue ich mir jetzt auch noch an.
Sie ist schon infiziert. Ja, nein, nein, das ist schon infiziert.
Aber dann musst du nicht so sterben, du willst doch nicht... Geh doch einfach weg, hab die Hand vors Maul.
Aber sie kann erstens, meine Interpretation ist, dass sie sich nicht mehr kontrollieren kann. Dass sie einfach
ach, dort du meinst steht. Sie, die schon die ganze Zeit in diesen Zombies, weißt du, ist ja so eine Abbrüte, wo man schon x Leute umgemeuchelt hat, mit Zombies rumgeschlichen ist, die tut dich nicht in Schockstarre erstarren, wie so ein Reh im Schimmer verliert.
Sie ist noch nie besser geworden.
Ja, aber sie hat schon huere viel mit Zombies zugegangen. So, da bist also das finde ich, macht von der Person, Zitat, we're not the good guys, wir sind die Härten. Und dann bist du wirklich das Reh im Scheinwerferlicht.
Im Fall.
Das hat mich so genervt. Ja. Einfach so eine dumme Szene, damit man so etwas machen kann.
Ich habe die anders gelesen. Ich habe es eigentlich so gelesen. Sie hat ja mal auch zu der Ellie gesagt, hey, du bist immun gegen Biss, aber nicht zerrissen zu werden von diesen Teilers. Ja. Oder also teared apart, oder?
Ja, genau.
Sie hat ja gewusst, also sie hat ja gesehen, hey, da kommt jetzt irgendwie, kommen 300 Zombies angerannt. Und so wie sie wie so versucht hat, unauffällig denen aus dem Weg zu sein, also sie dreht sich ja wie weg auf die Seite, ich glaube, sie hat einfach nicht auffallen wollen, weil dann, wenn sie zerrissen wird von 300 Zombies, dann kann sie ja nicht mehr das hohe Teil anzünden. Also sie hat eigentlich wirklich versucht, still und unauffällig auf der Seite zu stehen.
Das ist schon klar.
Währenddem die alle durchrennen. Und dann hat sie den einen halt wie so gesehen und ist auf sie zugekommen und sie hat immer noch nicht halt auffallen, wenn sie jetzt dem davor rennt. Erstens ist sie eh schon, also das Bein ist kaputt, sie hat sich ja da irgendwie den Fuß gebrochen, gestaucht, was weiß ich, hat innen gross können rennen. Wenn sie da jetzt noch irgendwie Lärm und gross Zeugs und Sachen macht, dann haben sie...
Aber sie muss ja gar nicht rennen. Das wäre nur schon dein Instinkt. Nur schon dein Instinkt wäre, die Hand vor den Mund zu haben.
Ja, vielleicht.
Das ist Detail.
Das ist.
Nein, komm, aber ein bisschen muss es dramatisch. Mich.
Nein, komm,
was ist das? So Zeugs zerstört mich die Illusion, wenn einfach etwas Dummes vorkommt. Das ist wie wenn irgendwie jemand würde, ich weiß doch auch nicht.
Ja, okay, sie hätte können die Hand vor den Mund heben, aber komm jetzt. Also wegen dem jetzt gerade die ganze Szene.
Es ist eine ganze Konstruktion. Ja, aber es ist halt, man hat einfach Konstruktion, wie man die Szene können zeigen, wo nachher die einen sich daran ekeln. Und ich finde einfach schon beknackt. Und abgesehen davon, in der Logik von der Serie, die haben ja, sonst greifen die Leute ja auch einfach immer an.
Ja, aber die Leute wehren sich sonst immer oder rennen weg.
Das sagst jetzt du.
Ja, im Game auch, immer wenn jemand getötet ist worden, ist es ja nicht so gewesen, dass er kein Gegenwehr geleistet hat.
Nein, aber sie sind auch immer auf dich grenzen, weil sie dich gesehen haben.
Ja, das schon, ja. Aber
und da haben sie gesehen und dann läuft jetzt einfach mal an.
Das hat auch gespürt, dass es infiziert
ist. Logisch ist das ein Detail, aber eben, ich sage einfach, eben, das ich finde es
für mich, ich kann mir so wie einen Sinn dahinter machen mit der Lore, wo sie bis jetzt gesagt haben, wie die Zombies funktionieren. Und für mich macht es so Sinn, dass der sie nicht zerfleischt hat oder kaputt gemacht hat. Das ist ja gar nicht das Ziel des Pilz, der will sich weiter verbreiten. Von dem her ist er froh, wenn er einen Host sieht, der sich nicht wehrt und er langsam mit einem wunderschönen Zungenkuss infizieren.
Wir werden, glaube ich, noch erfahren, was genau. Wir wissen bis jetzt immer noch nicht genau, was das hure Tentakelzeug aus der Schnur ist. Das ist so grusig.
Das ist verdammt grusig.
Ja, also, da wird sicher noch mehr erklärt, was genau der Sinn dahinter ist. Weil offenbar Beißen funktioniert ja auch, zum Virus verbreiten.
Hast du das Gefühl, auf das gehen sie noch ein? Weil für mich ist das einfach...
Ja, aber sonst macht es wirklich keinen Sinn.
Halt.
Also, weißt,
aber der wächst halt einfach in dir innen drin und das ist halt...
Das habe ich zuerst auch gemeint, dass es einfach, weil der Pilz in dir innen wächst. Aber offenbar hat das ja jetzt eine höhere Bedeutung, sonst macht der Kuss absolut null keinen Sinn. Das muss eine tiefere Bedeutung haben, du bringst nicht so etwas, um es dann nicht mehr irgendwie vertiefen. Und wenn doch, dann werden wir das halt dann kritisieren, wenn es so weit ist. Aber ich glaube, im Moment wird uns das schon noch etwas... Das wird etwas zu bedeuten haben. Wir wissen
vielleicht ja in einem von den nächsten Cold Opens. Also ich habe die Hoffnung, dass jede Episode mit so einem Flashback wird starten. Und vielleicht erfahren wir ja da mehr von der Funktionsweise von diesem Pilz und wie das Ganze entstanden ist.
Wie viele Folgen sind es eigentlich?
Neun.
Doch einige, ja. Ja, also ich habe es jedenfalls aber eben, wie gesagt, ich nörgle jetzt einfach da, aber ich habe es insgesamt auch geil gefunden. Das ist wirklich, mich stören dann so Sachen, stören mich dann mega. Aber ich habe es insgesamt sehr cool gefunden. Also
was ich jetzt schon gehört habe von der nächsten Episode, dass die den Screener haben bekommen, anscheinend emotional kaputt sind gegangen ab der nächsten
Episode. Das ist schon wieder so der Hype.
Das ist wie die, die sagen, die Dead Space-Entwickler haben sich selber nicht getraut, ihr Spiel zu spielen. Das ist wie so, ach komm, wieso muss man so Zeugs lassen? Das ist einfach nur ein Seich.
Das ist aber super Marketing, so das Hype, das Vorhype. Die wird übrigens Long Long Time heißen, was auch immer das bedeutet, lange, lange Zeit.
Cool.
Weiß auch nicht. Auf IMDb hat Episode 1 übrigens eine Wertung von 9,2 von 10 mit 42'000 Abstimmungen. Episode 2 hat sogar 9,4 von 10, mit aber eher nur 29'000 Abstimmungen, unter Anführungs- und Schlusszeichen.
Läuft also gut.
Mit dem bin ich ja eh überhaupt nicht einverstanden. Ich finde ja immer noch, ich finde das auch eine gute Serie, aber das ist jetzt nicht irgendwie 10 von 10, das ist für mich so, wow, das ist irgendwie, das ist der krasseste Shit, was es gibt. Mm-hmm. Ich finde es einfach eine gute Serie und es ist cool, wenn man die Last of Us cool findet. Mm-hmm. Aber hey, mir auch nicht. Aber hey, ist egal.
Ja, wir werden es dann cool. Also wir können das erst noch nicht jetzt sagen, das sind jetzt mal zwei Episoden von 9, wir sind erst noch am Start, wir wissen überhaupt noch nicht. Aber ich glaube, die Leute sind einfach sehr erleichtert, dass es nicht scheiße ist.
Ja, das ist schon das, ja.
Die Leute sind ultra gehypt. heute habe ich gemeint, wir schaffen eine kurze Folge, wo ich mal bei 50 Minuten auf die Uhr geschaut habe. Jetzt ist Stunde 40. Aber ist doch gut. Also komm, dann machen wir jetzt aber hier fertig. Mhm. Und wir sehen uns in einer Woche wieder mit der nächsten Folge von der Last of Us. Und Domi und Luca, danke fürs Mitmachen. Danke allen fürs Zuhören. Bis in einer Woche und tschüss miteinander.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss.